hört, hört! Der Sonnengott ist zurückgekehrt aus seiner Sommerresidenz in den Bergen. Er ist hier, um zu euch zu sprechen. Man spiele seine Hymne.
Timmy, der kleine Koch, steht in der Küche hinter seinem Topf. Ja, er schnippelt und er hackt, ja, er macht und er tut. Ab und zu Gin Tonic und es geht ihm gut. Das ist Sound der Bullerei. Das ist Sound der Bullerei. Das ist Sound der Bullerei. Die Küche macht mit, das ist Sound der Bullerei.
Es gibt Leute, die hören sich sowas stundenlang abends zum Einschlafen an.
Ja, es gibt auch viele Gastrohörer, die schalten aus den Gründen überhaupt nicht mehr ein, weil dir das so auf den Sack geht.
Dann sagt den Gästen, sie sollen nicht mal was zu essen mitbringen.
Schlürfst du beim Essen?
Suppe.
Gute Antwort. Also schnelle Antwort. Mhm. Hast nichts verlernt über die Sommerpause.
Als Sommerpause. Also wirklich, das ist das Albernste, was ich je gehört habe. Wo war das eine Sommerpause? Wir haben uns 3 Wochen nicht gesehen.
Nee, schon länger.
Was?
Ist schon länger. Guck mal, wie gut ich aussehe.
Ich habe eine Anfrage für den 6. Oktober. Ist es der 6. Oktober?
Ja.
Müsste sein.
Ja, 16 Uhr.
16 Uhr, Franz Keller hätte Zeit.
Franz Keller? Mhm. Geht der, was macht der, wenn der lacht?
Bitte?
Geht der in den Keller?
Lass uns anfangen. Mach nochmal, einmal nochmal Tilt. So. Schönen guten Tag, lieber Sebastian. Herrlich, nach so langer Zeit, Sommerpause. Gott, habe ich dich vermisst.
Ja. Ja, tatsächlich. Also so lange war es jetzt ja auch nicht, aber ein paar Wochen schon, in denen natürlich ein bisschen was passiert ist. Ich war gerade in der Bullerei. Ich würde sagen, nicht wiederzuerkennen und trotzdem sofort wiederzuerkennen. Würdest du das unterschreiben?
Könntest du schöner nicht formulieren. Meine große Angst war ja, dass wir den Spirit der Bullerei verlieren, weil eben alles neu ist. Aber ich bin auch ebenfalls, als die ersten Möblierungen reinkamen, in diesen Raum reingegangen und habe gedacht, krass, das ist die Bullerei. Und ganz anders. Sie ist ein bisschen viel rosa geworden, finde ich.
Die ist sehr viel rosa geworden. Also meine Theorie ist, dass es vielleicht wegen Fleisch ist, dass viele rosa, oder ist es einfach deine Lieblingsfarbe?
Nee, generell mag ich rosa als Einrichtungsfarbe wirklich sehr. Ich glaube, wir haben vielleicht die einzelnen Bereiche ein bisschen zu singulär betrachtet und haben gedacht, ach, da könnte noch ein bisschen rosa rein. Und rosa ist eine doch relativ dominante Farbe, wie man vor allen Dingen in einem Raum unschwer erkennen kann, nämlich dem ehemaligen Kaminzimmer, was ja doch eher durch eine, ich sag mal, feminine Gemütlichkeit zum Ausdruck kam. Und jetzt, ich sag mal, Barbie die Tränen in die Augen treiben würde.
Wir haben heute, Dienstag, ne? Nee, Montag. Und in 3 Tagen wird diese Folge schon ausgestrahlt. Deswegen meine Frage an dich.
Ja.
Dürfte ich jetzt zum Beispiel erzählen, was ich schon so erspäht habe? Oder sind das noch Überraschungen in der Bullerei?
Nee, mach das ruhig mal. Ja. Vielleicht kannst du das verbalisieren.
Also dieses Kaminzimmer heißt ja nicht mehr wirklich Kaminzimmer. Es heißt jetzt Metzgerei, habe ich mir sagen lassen.
Ja, eigentlich eine Fetischmetzgerei.
Genau, wollte ich gerade sagen. Und die ist zwar noch nicht ganz fettig, aber sehr fetisch. Es ist ein rosaner Boden, der glaube ich auch ein bisschen shiny ist, ne? Also der sieht nass aus, ist er aber nicht. Bis hoch, ich würde schätzen, es sind 8 Meter hohe Decken, rosa gefliest. Dann gibt es einen rosa, es sieht aus wie eine rosa gefließte Schlachtbank, etwa brusthoch, an dem wahrscheinlich Menschen auf Barhockern sitzen.
Oder geschlachtet werden, je nachdem.
Oder geschlachtet werden. Dann habe ich mir sagen lassen, wird es so Kettenvorhänge geben, um das Ganze zum Gastraum abzutrennen. Dann gibt es natürlich die klassischen Eames-Chairs als Metallstuhl.
In rosa bezogen.
Und da muss ich dir wirklich jetzt ein Riesenkompliment aussprechen. Ich hoffe, es geht auch an den richtigen. Die Idee von den Tischplatten finde ich kongenial. Das sind Schneidebretter. Kunststoff-Schneidebretter.
Ja, ich glaube, ich würde zu viel sagen, wenn es meine Idee war, wir können sie nicht mehr zuordnen.
Das ist aber wirklich, das muss ich sagen, finde ich wirklich geil. Das finde ich sehr smart.
Also rein theoretisch könnte man direkt auf dem Tisch essen. Mhm. Rein theoretisch.
Jetzt wissen wir aber, dass diese Küchenschneidebretter das sind, was am schwierigsten sauber zu machen ist, was Hygienestandards angeht.
Oder? Nö, das ist Blödsinn.
Sonst dürfen, wenn er geschnitten wird?
Ja, sonst dürfen wir sie ja nicht benutzen. Wir benutzen sie jeden Tag. Also wenn das jetzt hygienisch die größte Herausforderung wäre, dann dürfen wir definitiv Bretter nicht benutzen. Und wir benutzen nur Kunststoffbretter in der Küche.
Mhm. Also das finde ich.
Es ist ein Albtraum in Rosa, kann man einfach sagen.
Ja.
Es ist wirklich ein Albtraum. Ich sag mal, Marilyn Manson oder Mark Ryan, die hätten ihre wahre Freude.
So, und dann kommt.
Und ich glaube ernsthaft, das ist, wenn es ist Instagrammable.
Ja,
ohne,
aber auch mal sagen.
Aber ohne Absicht.
Ja.
Und ich wüsste jetzt keinen besseren Ort in Hamburg in Zukunft, einen Junggesellenabschied zu feiern. Vorausgesetzt, man mag das Girly-Ding.
Was passiert mit dem rosanen Einhorn?
Das ist ja eingemauert.
Wie?
Ist doch eingemauert.
Ach, erzähl keinen Scheiß. Wo? An welcher Stelle?
Zwischen dem Kaminzimmer und der Küche.
Sichtbar eingemauert?
Ja.
Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ah, guck mal da. So, und dann kommt man in die Bullerei, in den Hauptgastraum und denkt, eigentlich ist es alles wie immer. Und auch da muss man sagen, nee, ist es gar nicht, weil es ist an ganz vielen sehr interessanten und gewichtigen Stellschrauben sehr fein justiert worden. Es gibt ein kleines Podest für die 100, also das sind die Tische, gleich wenn man reinkommt, links.
Man merkt, dass du mit einer Reservierung gearbeitet hast bei uns.
Man hat die Bar einfach mal komplett versetzt, also nicht im Sinne von verkauft, sondern an einen anderen Ort gestellt. Und jetzt kann man drumherum sitzen, ne? 360 Grad Bar.
Also das sind die wesentlichen Veränderungen. Man braucht jetzt gar nicht so sehr verbal auf das Design eingehen, weil es hat eine gewisse Vertrautheit. Es ist ein bisschen frischer, ein bisschen bunter, ein bisschen bunter. Bunter. Also ich sag mal so, wer sich das gerade nicht vorstellen kann, wovon wir reden, es gibt so ein Kinderbuch. Ich glaube, das heißt Frederik der Elefant.
Mhm.
So, und der ist relativ grau gegen das, was wir gemacht haben. Es ist wirklich ein Farbfüllhorn über diesen Laden, ausgegossen worden. Wir haben sehr schöne Zonierung geschaffen, haben trotzdem den Kern der Bullerei, dieses Wuseling erhalten. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin mit Hilfe oder trotz der Einschränkungen, mit denen wir natürlich öffnen müssen. Wir haben den Tresen versetzt, haben einen 360-Grad-Tresen draus gebaut, sodass man rundherum sitzen kann, haben eine kleine Kneipe eingebaut, haben dieses Fetisch-Metzgerzimmer eingebaut. Die Küche ist abartig schön geworden. Also jeder Koch Interessierte oder Koch darf gerne mal vorbeigucken. Die ist echt sehr, sehr schön. Kennt ihr derzeit in Hamburg kaum eine schönere Restaurantküche. Wir haben das Deli komplett auf links gedreht, Tresen umgesetzt, vorne an den Eingangsbereich. Wir haben sehr schöne Designideen gehabt. Wir haben eine Materialorgie. Und bevor jetzt irgendeine Nölbacke sagt, irgendwie so schlecht kann es euch ja gar nicht gehen, es ist unser Leben.
Wollte ich grad sagen.
Es ist unser Leben. Und mein Partner und ich haben uns entschieden, Vollgas zu geben, weil damit möchten wir alt werden. Und da jegliche Form der Zurückhaltung wäre hier nicht angebracht gewesen. Und wir haben sinnvoll investiert. Wir haben sehr intelligent nachgedacht und haben ganz tolle Möglichkeiten in Zukunft für unsere Gäste gefunden. Und jeder, der meint, da einen dummen Kommentar abzulegen, einfach behalt ihn für dich.
Der kann sich auf die Schlachtbank legen. Nee, wirklich,
aber behalt ihn für dich. Ja. Interessiert mich nicht. Das sind so dumme Kommentare, die mich wirklich wütend machen. Denn wir müssen nach vorne gucken und wir werden in eine Zeit reingehen, die hoffentlich nach Corona ist und werden auch wieder irgendwann in den Bereich der Normalität machen. Und so einen Umbau machst du noch einmal in deinem Leben und danach nicht mehr. Und deshalb haben wir, mein Partner und ich, Patrick Rüther, haben hier alles auf eine Karte gesetzt und haben gesagt, die Bollerei verdient es, nochmal für 15 Jahre geplant zu werden und nicht für 15 Wochen. Mhm. Und haben von daher wirklich nochmal alles reingeschmissen und haben uns eigentlich wieder in eine Situation zurückbegeben. Wir sind Existenzgründer. Wir fangen wieder von vorne an. Und das machen wir mit einer Überzeugung, weil wir dran glauben, weil wir unser Team glauben. Wir glauben an die Bollerei, die Atmosphären, die Geschichten, die Situationen, die Momente. Wir freuen uns jetzt schon auf die Bilder in 10 Jahren, wenn wir auf 10 Jahre Bollerei wieder zurückgucken dürfen. Auch mit den Schwierigkeiten des jetzigen Startens. Mhm. Und wir sind 100%ige Überzeugungstäter. Und deshalb, ja, es ist fatalistisch, was wir da machen. Aber ich sag mal, lieber die Nase brechen, wenn man gegen die Wand fährt, als nur ein bisschen Blut.
Könnte man
weil
sagen.
Weil das macht keinen Sinn. Also Nasenbeinbruch macht Sinn, weil dann weißt du, du hast es verkackt.
Ja.
So ein bisschen blutige Nase, weißt du ja nicht, ist das jetzt Fisch oder Fleisch?
Könnte man sagen, nach 10 Jahren hat die Bullerei das erste Mal ein Konzept?
Ja. Damit möchte ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Das Konzeptionelle, was bemerkenswert wird, ich lasse mal ein bisschen Fantasie im Raume. Die Bullerei ist ja dann doch auch vielleicht durch die Nennung des Raumes Metzgerei und der vergangenen Jahre doch zu einem Spezialzentrum der Fleischeslust geworden. Und damit meine ich nicht eine schnelle Fickerei im Hinterraum, sondern ich meine jetzt wirklich Genüsse, also Steaks etc. Böse Zungen haben auch uns schon Steakhouse genannt. Das mag ich nicht ganz so sehr, weil wir sehr viel mehr zu bieten haben. Aber wir haben im vorderen Bereich ein kleines Restaurant, das nennt sich das Deli. Mhm. Dieses Deli wird temporär, relativ langfristig, zu einem Art Pop-up. Mhm. Und dieses Pop-up nennt sich das schwarze Schaf.
Oha.
Warum sollte man ein Pop-up-Restaurant das schwarze Schaf nennen im Rahmen der Bullerei?
Das und jetzt gibt's lassen keine wir nebulös da stehen. Exakt. Und da kann sich
und da können ja Leute mal ein bisschen spekulieren in den Raum rein, ja. Irgendwie so. Und da sind mein Partner und ich auch wirklich extrem, ich will nicht sagen innovativ, weil wir haben es nicht erfunden, aber wir sind wahnsinnig mutig, weil wir verlassen unser angestammtes Kerngeschäft und versuchen eben auch bestimmten Ernährungsalternativen ein sehr feuchtfröhliches Gesicht zu verleihen. Es ist eine bestimmte Ernährungsform, dessen Wort ich nie erwähnen werde, weil ich finde, das ist nicht. Arbeitstitel ist immer noch.
Ja.
Ich weiß nicht, soll ich das sagen?
Nee, wenn du es nicht sagen willst, dann sag, du wolltest es ja nebulös stehen lassen. Du kannst es ja sagen und dann piepsen wir es weg. Mit so einem, mit einem Man von einem Schaf.
Okay, das machen wir.
Sag mal. So, das war sehr schön.
Also es geht ja um die Lebensfreude.
Ja,
wir wollen weiter Lebensfreude darstellen. Ja. Wir wollen weiter ein opulenter, ein fröhlicher Laden sein mit viel Kommunikation zwischen den Gästen und den Gastgebern, unter den Gästen und dem Ganzen. Und deshalb gehen wir da wirklich mit sehr breiter Brust rein. Und ich glaube, es wird schön.
Okay.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stolz. Und das so 5 Tage vor der Eröffnung. Oder vor der wahrscheinlich, wo wir so ein paar Testläufe haben. So, wenn da die Angst nicht durchkommt, sondern der Stolz noch überwiegt, dann kann das gar nicht so schlecht sein.
Wobei, wer dir zugehört hat, das ein oder andere Mal, du hast ja sowieso schon immer erzählt, es gibt nichts Schöneres für dich, als dich in die Bullerei reinzuschleichen, an deinen angestammten, ex-angestammten gibt's Platz an der Bar zu
alles
stellen.
Geopfert, ja.
Und reinzugucken und stolz zu sein und festzustellen, dass das ist irgendwie schon alles richtig so gewesen. Wirst du da jetzt noch stolzer stehen? Oder ist es halt einfach nur ein Projekt mehr, was weiterläuft, halt nur anders weiterläuft?
Das Schöne an der Bullerei derzeitig ist, es fühlt sich so jungfräulich an. Und ich meine, wir haben 11 Jahre auf dem Buckel. Und dann aber nochmal das Rückgrat zu haben und nochmal das Pferd von hinten aufzuzäumen, aber ohne falsch, also es fühlt sich alles richtig an und wir greifen eigentlich nicht auf Altbekanntes und Altbewährtes zurück, sind trotzdem vertraut.
Ja.
Also wenn es funktioniert und wenn ich in 2 Jahren nicht hier sitze, weil ich nochmal Gast bin in dem Podcast Fide Gastro, der von irgendeinem erfolgreichen Fernsehkoch übernommen worden ist und weil ich dann einmal nochmal so ähnlich wie
sein?
So Stern, letzte Seite, was macht eigentlich, dass ihr euch so während des Podcasts, was macht eigentlich dieser Melzer nochmal so irgendwie so, ja, der verkauft rosa Möbel. Der verkauft rosa Möbel auf dem Flohmarkt,
rosa
versucht
Schlipper.
Da irgendwie einigermaßen über die Runden zu kommen.
Das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren.
Nein, aber du wirst also in dem Restaurant jetzt noch stehen mit Stolz an der Bar.
Ja.
Hast du schon eine Idee, welcher der Platz sein wird?
Ich habe schon.
Ja?
Ja, 100 pro.
Okay.
100 pro. Mein Stammplatz ist sowas von sicher.
Jetzt ist ja so, du hast ja im Zuge von Corona dann, bevor dir langweilig wurde, hast du die gute Botschaft auf links gedreht und hast da ein bisschen Melzer-Patina reingehauen.
Mhm.
Und siehe da, ich will jetzt nicht sagen, auf einmal lief der Laden, aber er lief anders. Und das auch nicht schlecht. Kannibalisierst du dich jetzt am Ende, wenn du die Bullerei aufmachst? Weil wer wird denn jetzt noch in die Botschaft gehen? Die wollen doch alle jetzt die geile neue Bullerei sehen.
Naja, das sind 2 eigenständige Unternehmen. Das ist so wie Max Mutzke zum Beispiel. Der hat ein Jazz-Produkt, also ein Projekt, wo er sehr gerne einfach sehr ernstzunehmenden Jazz macht. Trotzdem macht er seine eigene Musik, trotzdem macht er das. Und so ähnlich sehe ich das auch. Und alles ist gut. Die Bullerei ist die Bullerei und die gute Botschaft ist die gute Botschaft. Das ist nicht einfach nur ein Appendix oder ein Blinddarm-Fortsatz der Bollerei. Mhm. Das ist ein ganz eigenständiges, sehr junges, sehr wildes, sehr klares Konzept mit unfassbar tollen Gastgebern. Da ist vielleicht eine gewisse Wiederholung, dass die Art und Weise des Gastgebens bei uns in unseren Läden immer eine sehr personifizierte und individuelle ist. Und das kriegen die gerade mit Bravour hin. Und es wäre doof, wenn man da eine Vergleichbarkeit heranziehen würde oder das miteinander in den Vergleich ziehen würde. Doppeltes würde.
Mhm. Hält besser.
Doppeltes würde hält besser. Dann würde ich das für dämlich erachten, denn in dem einen sind wir doch sehr viel asiatischer. Mhm. Haben eine starke japanische Linie, zumindest Inspiration, allerdings auch dort ohne Dogmatismus. Wir nennen es ja immer so ein bisschen eine Art modernes Wirtshaus mit japanischen Einflüssen, was eigentlich die Definition eines klassischen Isekaias ist. Wirklich ein Wirtshaus. Und haben da eine unfassbar spannende Speisekarte, die so exakt und so auf den Punkt gekocht ist, dass sie wirklich in meinen Augen auch in Hamburg noch ihresgleichen sucht. Und dann haben wir die Bollerei dagegen, die eben über zwei Konzepte unterschiedlicher Couleur fungiert. Und was alle miteinander vereint, ist dieselbe Leidenschaft und dasselbe Herz der Mitarbeiter.
Hast du mit der Botschaft was vor? Also im Auszeichnungssegment? Weil ich war jetzt ein paar Mal da und ich habe schon festgestellt, das ist schon eine rotzig höhere Kochkunst, die da an den Tag
gelegt wird. Es ist Kochkunst, Kochkunsthandwerk, sagen wir es so. Aber nur in der Zubereitung und rauskitzeln der Aromen, gar nicht so in der Technik. Es bleibt ein Wirtshaus.
Kein Bock, da irgendwie anzugreifen.
Habe ich noch nie gehabt. Also das ist so, ich habe gerade mit einem guten Freund telefoniert, der hat einen Stern und der hängt gerade so ein bisschen zwischen den Seilen, weil er hat diesen Stern erkocht mit dem, was er leidenschaftlich gerne macht. Jetzt hat er das Potenzial, eventuell einen zweiten Stern zu kriegen. Mhm. Müsste dazu aber ein, zwei Dinge verändern in seiner Kochhandschrift. Da werden hinter den Kulissen wohl Gespräche geführt, wo man sagt, ja, dann werden sie das und das noch ändern. Und natürlich hat er die Leidenschaft dafür oder eventuell auch die Begeisterung, den zweiten Stern zu kriegen. Sagt aber selber, es ist nicht mehr ganz mein Stil. Und jetzt hängst du so dazwischen. Willst du den zweiten, also nimmst du die Karotte, die da winkt, und dafür musst du dich ein bisschen angleichen, oder bleibst du einfach so, wie du bist und läufst vielleicht sogar Gefahr, in der Wiederholung den Stern zu verlieren.
Was macht der zweite Stern? Macht der monetär was aus? Oder ist das nur, also kommen dann auf einmal Leute aus Asien auch, wenn sie wieder dürfen? Was ist denn dann der Unterschied eigentlich?
Also es ist inzwischen schon so, dass man sagen muss, in der Flut der Sterne-Gastronomien, und das ist immer noch eine herausragende Leistung, aber es kommen jedes Jahr mehr neue dazu, als Leuten den Stern aberkannt wird, respektive Restaurants, die schließen. Dadurch verliert man schon ein bisschen die Übersicht. Und der Zweier ist so ein bisschen, ist noch ein Ticken selektiver, so noch ein bisschen herausragender. Und dadurch macht es einem einfacher, aus der Masse herauszustechen.
Ah, okay, verstehe.
Und auch der Zweier hat heutzutage, ich sag mal, früher war der Zweier das Erlebnis. Und heutzutage hat es auch eine, in dieser Form der Gastronomie, eine gewisse Verfügbarkeit bekommen.
Okay.
Also denke ich schon, dass es monetär eine ganze Menge bringt, weil einfach, okay, Stern, okay, lass mal die Zweier gucken. Was passiert denn da? Da ist meistens noch ein bisschen mehr Handschrift zu erkennen, zumindest wenn gegen die ganz jungen Sterne-Restaurants, also die gerade erst das erste oder zweite Jahr einen Stern haben, die entwickeln dann ja weiter ihre Handschrift und laufen eben Gefahr oder haben das große Glück, einen zweiten zu kriegen. Deshalb, die Zweier haben meistens schon eine etwas ausgeprägtere Handschrift und sind noch etwas zugänglicher als die Dreier.
Was rätst du deinem Kumpel?
Ich?
Naja, er wird dich aber wahrscheinlich nach deiner Meinung fragen.
Ist immer die Frage, wie weit du dich mit dem System anlegen willst. Wenn du dich verweigerst, kann das auch sich ein bisschen so verhalten wie die Geliebte, die man nicht haben will. Also, weißt du? So, dann
halt auch nicht.
Fünf Minuten vorher war noch das Bedürfnis, zusammen eine Beziehung haben. Und dann sagst du, ja, aber ich brauche noch ein bisschen oder sonst hier. Und dann wird aus dieser eben gerade noch Leidenschaft, Positiven, eben auch manchmal sowas Negatives. Und ich denke schon, dass man da Gefahr läuft, wenn man in einem System nicht mitspielen möchte und sagt, nee, ich möchte gerne da bleiben, wo ich bin. Dass die sagen, ach, du willst nicht, dann spielst du auch nicht mehr mit.
Ach,
und dann,
also, der feine Herr.
Ich würde das mal nicht ganz außer Acht lassen. Und mein großes Glück liegt in den meisten Fällen, dass ich eigentlich nur eine Abhängigkeit habe. Und das ist das, dass die Gäste das mögen, was ich mache. Hm. Und ich mich nach relativ wenig Dingen richten muss, außer meine Gäste, dass wir eine, dass ich eine Bühne bekomme, um eben das zu machen, was ich praktiziere. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Restaurantführern. Die Bullerei ist wirklich seit 11 Jahren eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Gastronomien in Deutschland. Wir sind mehrfach prämiert gewesen, europaweit, mit also auch für ein herausragendes Konzept. Gehen ganz große internationale Gäste, feiern den Laden ab. Aber es gibt Gastromagazine hier in Hamburg, die dann also jährlich immer so die Best-of-Listen bringen. Und da sind wir kaum noch eine Erwähnung wert. So, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer, was ich schade finde, weil das ist, der Laden ist toll. Das ist eine, ist eine, ist eine Werbetafel auch gastronomisch für Hamburg.
Ja.
Und deshalb was war die Frage?
Denn die Frage war, was du da eigentlich war, was du deinem Kumpel rätst.
Ich rate ihm eigentlich, es nicht zu machen.
Na toll.
Okay, weil was bringt es dir denn, wenn du was machst, womit du nicht glücklich bist?
Okay, dann ist klar. Dann ist klar,
so, wenn er sagt, ich fühle das nicht mehr, ich kann den Stil nicht kochen, ich weiß nicht, wo ich mich hin entwickeln soll. Irgendwie bin ich doch so zufrieden und ich bin so, das, was ich jetzt gerade mache, dann bin ich so glücklich. Und wenn ich das jetzt verändere, das ist nicht mehr mein Kochen so richtig. Und dann muss man so, ich denke immer, dass das persönliche Glück, das ist die Zufriedenheit mit dem, was man tut oder wo man was tut, sehr viel wichtiger ist als der Output. Also sehr viel wichtiger als das Einkommen, sehr viel wichtiger ist als die Wertung, sehr viel wichtiger als alles andere.
Na, jetzt hast du natürlich auch gut reden, ne? Also du machst das ja schon eine ganze Zeit lang.
Aber
es
ist
auch
Bestandteil meines Erfolges, will ich sagen. Ich war schon sehr immer. Also ich habe wenig Dinge getan, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas zu erreichen. Ich habe viele Dinge gemacht, sehr spontan, aus dem Bauch raus, sehr, sehr intuitiv, sehr dicht am Gast und sehr dicht in der Situation als solch, hatte aber selten einen ganz großen Hintergedanken dahinter. Und das ist ein Teil meines Erfolges, dass ich eben an mich oder an das, was ich getan habe oder tue, extrem glaube. Und ich glaube daran, wenn ich abends ins Bett gehe. Und ich glaube nicht daran, weil in irgendeinem Magazin irgendwas über mich geschrieben worden ist. Weil, da muss man ehrlich sein, in den letzten 10 Jahren ist auch gerade was von der Fachpostille schon sehr viel Blödsinn über mich geschrieben worden, was eigentlich fast geschäftsschädigend wäre. Und dann muss ich sagen, ich habe es trotzdem geschafft.
Und es sind natürlich tatsächlich auch ein paar Dinge schiefgegangen, die du angepackt hast. Also so ist ja auch nicht.
Ja, einige.
Tim, wir haben einen Gast heute. Der Gast hat relativ spät seinen Führerschein gemacht. Genauer gesagt mit 24. Ich glaube, länger braucht bisher nur Sascha. Der auch ein guter Freund von unserem Gast von heute
ist. Mit 24 ist nicht spät. Ich habe ihn,
finde ich aber schon.
Ich glaube, ich habe 29 oder 30 gemacht.
Ja?
Ja.
Da siehst du.
Da kann man sehen.
Mit 30 erst? Was hat dein Führerschein gekostet? Damals, weißt du das noch?
Ja,
bei mir waren es 3.000 Mark.
Nee, 2.500. Muss ungefähr hingekommen sein. Ja. Ich habe ihn schnell gemacht.
Wer hat ihn gezahlt?
Ich.
Also nicht Eltern, nicht
30, gespart. Jetzt kriege ich einen Griff.
Ja, weiß,
also mit 30 werde ich ja wohl mein eigenes Leben finanzieren können. Nee, bei mir war es der Fall, ich hatte meine damalige Beziehung und ich wollten aufs Land ziehen. Und jetzt konnte ich die ja nicht fragen, ob sie mich immer zur Arbeit fährt. Und bislang im innerstädtischen Bereich, also als Pinneberger, ging es noch ganz gut. Als Hamburger war es sowieso relativ, da hatte ich auch kein Geld für ein Auto oder irgendwas. Also wäre es sowieso S-Bahn gewesen, also habe ich keine Motivation gehabt. Dann habe ich in London gelebt. Also bei aller Liebe, ich konnte mir alles leisten, aber kein Auto und brauchte auch keinen Führerschein. Um mir ein Auto zu mieten und irgendwie schöne Wochenendausflüge zu machen, habe ich den Sinn nicht dahinter gesehen. Beim Umzug habe ich Freunde angerufen. Es gab einen einzigen Moment in meinem Leben, wo ich wirklich meinen Führerschein gebraucht habe. Das war Weihnachten, da war ich Mietweihnachtsmann und musste dann ja relativ schnell von A nach B kommen, um diese Tour auch abzusehen. Und da habe ich meinen guten Freund Hanno Bauklo damals gefragt. Hanno Bauklo, sensationeller Typ. Den habe ich damals gebeten, ob er mich denn rumfahren kann. Das war nicht ganz einfach, war Hanno auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht immer ganz gesichert, am nächsten Tag noch seinen Führerschein hatte.
Also, zu viel Punsch mit Schuss.
Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, auch da wieder nebulös im Raum lassen. und vor allen Dingen, ich meine, warum sollte der Heiligabend selber nicht zu Hause sein wollen, damit er mich als Weihnachtsmann verkleidet durch Pinneberg karren kann. Aber ja, er hat sich, aber ich habe ihn, damals gab es einen sehr guten Stundenlohn, wir haben halbe mehr oder minder gemacht, das war immer noch ein guter Stundenlohn. Und das war nicht der einzige Grund, wo ich mal einen benötigt habe, bis zu dem Zeitpunkt aufs Land zu ziehen, und dann habe ich ihn in relativ kurzer Zeit gemacht.
Okay, apropos Pinneberg, ich war in Pinneberg neulich, also nicht lange, ich bin eher durchgefahren Richtung Glückstadt.
Vorsichtig jetzt, was du sagst.
Das war schöner, als ich dachte, weil du neulich mal erzähltest, Pinneberg ist wirklich schön.
Ja.
Ich bin über die Landstraße gefahren. Ja, die Innenstadt ist scheiße, aber so, man kann ja relativ ländlich auch hinfahren.
Ja.
Da waren Porsche-Clubs, die da ihre Touren gemacht haben, Oldtimer, ich mittendrin mit meinem kleinen Smart.
Ja, man nennt Pinneberg nicht umsonst die Rosenstadt.
Die Rosenstadt.
Die meisten Rosenzüchtungen weltweit kommen aus dem Kreis Pinneberg.
Weltweit?
Weltweit.
Ich glaube so selbst.
Das ist so. Wir haben das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Deutschlands. Entschuldigung. Der Welt? Der Welt. Sogar der Welt.
Der Welt?
Der Welt. Nicht umsonst war eine der ersten S-Bahn-Stationen Pinneberg.
Guck mal hier jetzt.
Ja, weil jetzt. Die wollten, Johannes Brahms hat in Pinneberg
vergiss nicht, geschlafen. Dass sie dich mal für eine Werbekampagne nicht wollten. Mach nicht so viel kostenlose Werbung für die. Erzähl mir die Geschichte, die ist lustig.
Welche?
Es gab doch mal irgendwie sowas, wenn ich mich recht entsinne, habe ich gelesen, es sollte eine Kampagne geben, ja, für Pinneberg,
ja,
und dein Management dachte, ach, das wäre doch was,
Tim das macht. Es sollte eine Kampagne geben, um praktisch die Schönheit Pinnebergs darzustellen und so ein bisschen von diesem prolligen Image wegzukommen, was der Pinneberger oder Pinneberg in Hamburg ja noch gerne hat. Gerade
weil er kein Auto fahren kann.
Gerne wegen des Kennzeichens. Genau. Also, und insgesamt hat der Pinneberger so ein bisschen der Ford-Prolet in der Wahrnehmung der klassischen Hanseaten.
Mhm.
Und dann gab es eben die Überlegung, und das habe ich vom Freund gesteckt bekommen, eine Imagekampagne für Pinneberg, auch mit Hilfe von bekannten und prominenten, mhm, Gesichtern und den vielen schönen Vorzügen, die Pinneberg so zu bieten hat. Und Pinneberg ist schön. Und dann habe ich meinen Manager gefragt, ob er nicht da anrufen kann und ob ich da nicht mitmachen kann, weil es würde mich echt mit Stolz erfüllen, wenn ich ein Werbegesicht für Pinneberg wäre. Und dann hat er da angerufen, hat sich durchstellen lassen da zu dieser Event-PR-Agentur, die das Ganze bearbeitet hat. Und dann durfte er vortragen, was er wollte, nämlich, dass ich gerne ein Teil dieser Kampagne wäre. Und dann
man kannte gesagt, dich auch schon zu dem Zeitpunkt.
Ja, na klar, ja, ich war schon im Fernsehen.
Okay.
Und alles. Und dann haben sie gesagt, ja, Herr Wirtz, das ist eine tolle Idee, und also Herr Melzer ist auch ein echt netter Kerl. Aber die Kernaussage zu unserer Kampagne beißt sich ein bisschen mit der Darstellung Ihres Mandanten in der Öffentlichkeit. Also soll er heißen, der ist zu
assi.
Ich bin zu assi dafür.
Okay.
Stinksauer war ich. Stinksauer.
Ein großer Traum der große Traum unseres Gastes ist es, dass mal eine Straße nach ihm benannt wird. Guck mal, platt, ja, das ist ein Thema.
Kenne ich. Ja, habe ich auch.
Hast du auch?
Mir ist auch egal, welche Straße. Es kann auch so eine Sackgasse in so einem Neubaugebiet sein.
Sackgasse ist auch schön.
Ja, aber die heißen sonst ja immer so Erlen-Tweete oder
sowas.
Ja,
aber was bist denn du? Eine Straße, eine Allee, ein Weg?
Ich wäre gerne ein Wendehammer.
Nee, ja, okay aber ist denn der Tim Melzer Wendehammer? Oder ist es der Tim-Melzer-Weg und der ist ein Wendehammer? Also wärst du gerne einen Weg, eine Allee, eine Koppel? Das meine ich, Mann, Tim.
Oh, da habe ich mir noch nicht so... Also einen Platz wäre ich gerne.
Ich glaube, bescheiden.
Platz. Gut, also finde ich schon so...
Ja.
Also ich sag mal so, die Hugh-Hefner-Straße finde ich doof. Aber so ein Tim-Melzer-Platz, das wäre schon geil.
Ja gut, okay. Wenigstens ist die Bescheidenheit über die...
Nein, aber Tage ist ja auch so dieser, weißt du? Und wenn da so ein... Keine Ahnung...
Unser Gast von heute, ja, sagt, ich weiß, was der Gast will, weil ich selber gerne Gast bin. Das ist fast philosophisch.
Digga, das ist von mir abgeschrieben.
Wieso?
Hä? Das ist von mir.
Sagst du? Also der rezitiert dich?
Ja. Das ist 100%. Das wäre frech. 100% ist das von mir.
Das wäre frech.
Ich weiß, was der Gast will, weil ich selber so gerne Gast bin.
Ja, aber das hätte mir auch einfallen können.
Ja, aber komm, das ist schon brillant. Das ist von mir. Ja, wirklich.
Wir machen mal weiter.
Nein, die anderen sagen immer, ich bin so gerne Gastgeber. Das bin ich ja auch. Aber ich bin so gerne guter Gastgeber, weil ich halt auch so gerne ein guter Gast bin.
Hey, ich habe das schon verstanden. Ihr könnt das ja mal diskutieren. Ihr könnt das ja mal diskutieren. Ja. Nicht, dass du jetzt sagst, käme auch von dir. Der Gast sagt über sich, er wird nie auf einem Sofa sitzen und sagen, hätte ich das mal gemacht.
Haben wir heute kein Gast, ich bin es?
Hä?
Ist auch von mir.
Ach komm,
100%.
Erzähl keinen Mist.
Ich kann mir alles vorwerfen, meine Aussage ist, auch von mir, ich werde mir alles im Leben vorwerfen können, aber niemals werde ich auf dem Sofa sitzen und sagen, hätte ich es mal gemacht. Also wird nicht passieren. Das habe ich im Rahmen meiner New York-Katastrophe gesagt. Ich weiß noch ganz genau, wann ich es gesagt habe, weil ich bin ja mehr oder minder nicht gescheitert, weil es ein Langzeitprojekt, also das Restaurant wird eröffnet, eigentlich erst in 15
Stichwort
Jahren.
Liquor License.
Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, man kann über mich lachen, man kann auch sagen, wie dumm kann man sein, aber eins werde ich nie sagen können über mich, hätte ich es mal gemacht.
War das schon immer so oder hast du es irgendwann angewöhnt?
Kann ich mir nicht, also nur in dem Kontext weiß ich, dass mir das ein Bedürfnis war, dass ich habe es wenigstens versucht.
Ich finde das gut. So, unser Gast ging früher gerne ins Madhouse, das ist so ein Club für Rock und Mainstream.
Ich bin das.
Ich muss die Katze aus dem Sack lassen.
Ich bin das.
Tim, genau.
Ich bin heute Gast, ja. Wir haben eine Absage.
Ich habe mir heute gedacht, wir können uns ja mal darüber unterhalten, weil es...
Über mich, weil ich sonst so wenig zu Worte komme.
Weil die Leute immer sagen, du lässt den Gast nicht ausreden, dachte ich mir, dann bist du mal Gast in deiner eigenen Sendung.
Und jetzt wird spannend, wie ich mich nicht ausreden lasse.
Halt die Schnauze. Und vor allem, weil es viele, viele E-Mails gegeben hat und Nachrichten, auch Sprachnachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern über die Sommerpause, über die Wochen, die wir jetzt nicht aufgezeichnet haben. Und deswegen dachte ich mir, das können wir mal tagesaktuell nutzen.
Das ist gut.
Und,
ich habe auch gerade viel zu erzählen.
Siehste. Und wie sich das gehört, begrüßen wir erstmal unsere Gäste bei.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Mergel.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt.
So. Bro ist auch gerade sehr kreativ, finde ich.
Ja, ich hatte vorhin kurz mit ihm gesprochen und wir sehen uns morgen, um das Intro für diese Folge aufzuzeichnen. Der ist ja positiv irre, ne?
Ja, dann müssen wir eigentlich dieses, er hat ja ein Tim Tonic-Lied komponiert, heißt er.
Ja.
Kopiert. Für mich, zu meinem Geburtstag.
Und was willst du jetzt damit sagen? Soll er das hier rappen?
Ja, kannst du mir mal
im
sagen.
Im Intro.
Vielleicht hat er das.
Es ist gut, dann haben wir schon unser Intro für morgen.
Das ist der Sound der Bollerei. Wupp, wupp, Sound der Bollerei. Wupp, wupp.
Ich weiß, so Urlaub am Mare macht er jetzt.
Ja, das ist ganz geil.
Ja, und das
war ein bisschen sperrig zum Reinhören. So, ich war jetzt nicht gleich so, das war schon so ein bisschen so 80er-Jahre hart Synthi irgendwie. Aber irgendwie ist, je häufiger das hörst, desto geiler wird das. Und so mehr erkennt man die Qualität des Songs.
Ja, ich finde, der sieht auch immer jünger aus. Findest du nicht, der wird so dünn?
Ist der einzige und wirklich reale Influencer, den ich kenne.
Ja.
Was ein Styler. Aber wirklich so.
Ein Styler,
Er zieht einen Bademantel und pushen dann läuft das Jahreszeiten und du denkst, er ist der Direktor. Ist er.
Ja.
Bo ist ein Styler, durch und durch. Und der kriegt auch so eine geile Haarfarbe. Also der hat so...
So silbergrau meliert, aber so, wie heißt er? Der tolle Schauspieler aus Amerika in alle Frauen, so George Clooney-Style.
Ja, aber so geil.
Sieht gut aus.
Ja, ein bisschen mehr Tiefe und so ein bisschen, also da ist schon...
Ja, George Clooney sieht ja nun auch nicht gerade schlecht aus.
Komm. Ich glaube, an dem würde ich mich langweilen irgendwann, früher oder später.
Ja,
das ist ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Sahnetorte. Irgendwann, hast gesehen. Also wie so ein Geburtstagskuchen. Einmal hast du es dann gesehen und dann denkst du, da ist schön Kuvertüre drüber, also hier so Marzipangelump und ein Einhorn
oben
drauf.
Das ist doch eh keiner.
Und dann sieht das sieht halt schön aus, aber wer will es essen?
Ja, okay. Okay, verstehe ich. Also jedenfalls werden wir beide heute viel miteinander reden. Es wird viele Fragen von den Zuhörern geben.
Ist nicht so, dass mir das nicht gefällt.
Es gibt übrigens auch, ich habe aufgerufen, es gibt Sprachnachrichten, die wir direkt aufs Ohr kriegen, Tim.
Weißt du, was das Gute ist, dass du aufrufen kannst, ohne dass ich das mitkriege, weil ich einfach dieser Welt, ich hatte gestern 2 Stunden Freizeit. Und wollte.
Stimmt, du hattest gestern.
Ich saß auf dem Sofa und ich hatte 2 Stunden Freizeit. Und dann habe ich gedacht, dann google ich mal. So. Und da habe ich mich hingesetzt, habe meinen Laptop da aufgeklappt und dachte so, jetzt könnte ich ja mal irgendeine Recherche zu irgendwas betreiben. Und da habe ich so gesagt, was will ich denn eigentlich googeln?
Wirklich jetzt?
Ja, und da war ich da so, fiel mir nichts ein, was mich interessiert hat, was ich googeln wollte. Und dann bin ich auf YouTube gegangen und da habe ich mal so, okay, was machst du denn jetzt? Und dann dachte ich so, okay, die lustigsten Videos, die hatte ich eigentlich schon alle durch, so über die vergangenen Reisen irgendwie so. Katzen ist bei mir so ein bisschen durch.
Ja, ich bitte dich. Ja, hoffentlich.
Na, ist so ein bisschen durch. Und dann auch ich habe alle Freistöße von Ronaldo inzwischen gesehen. Also deshalb, ich war dann so ein bisschen von Joko und Klaas, gab es nichts Neues. Und dann habe ich halt so mal Food eingegeben. Und dann kamen so Videos und dachte ich, das ist ja interessant, das ist ja spannend irgendwie so. War dann auch alles so schön dargestellt. Und dann habe ich mir das erste angeklickt und dachte, ist das langweilig. Nächste angeklickt. Das ist ein bisschen wie bei YouPorn, wenn du dir den Fetisch noch raussuchen musst, weil du nicht weißt, welcher es ist.
Mhm.
Und dann klickst du dich durch alle durch und denkst, nicht meine Tasse, den.
Achso, du weißt vorher noch nicht, was dein Fetisch ist. Du bist auf der Suche.
Ich bin noch auf der Suche.
Du bist noch nicht fetisch.
Und Ja, und dann habe ich nach 15 Minuten den Deckel wieder. Achso, nee, dann habe ich noch 5 Minuten verzweifelt bei Netflix was gesucht, was mich interessieren könnte.
Oh, da gibt es ein paar gute Sachen.
Nee, halt, ich finde, also Corona hat mir eins versaut, Netflix.
Ja?
Ja, total. Weil man sieht, man hatte ja ein bisschen mehr Zeit als sonst.
Ja, das stimmt.
Und ich habe irgendwann festgestellt, eigentlich ist Netflix nur eine Serie.
Naja.
Doch, es ist eigentlich nur eine Serie.
Du musst ja auch
und
mehr
das zugekaufte Material, das ist ganz okay. Aber eigentlich ist Netflix nur eine Serie.
Oh, das
es sind immer geile Trailer, die dich aber allerdings beim wie heißt das, Binge-Watching?
Oh gut.
Ja, auch nerven, weil du kannst ja nicht an einem Abend 40 Mal denselben Trailer gucken.
Ja, also wegstaffeln, sagt er.
Aber dieses Intro finde ich immer ganz geil und spannend gemacht, wobei auch dieses latent morbide, das ist schon seit dem Pixie-Cover von 1988 durch. Habe ich gedacht, ja, das ist so, ich habe mir alles, jede Fortsetzung wird immer schlechter.
Ja, jetzt hatest du aber ganz schön gegen Netflix.
Nee, weil das so geballt war. Man muss auch generell, so wie generell, auch Fernsehen nur in Maßen genießen. Einmal die Woche Kitchen Impossible reicht aus.
Ja, oder hier, die Brücke für dich, der Talk-O-Mat von Spotify. Da bist du vor ein paar Wochen zu hören gewesen.
Ja. Und wie kam denn das an? Ich weiß es nicht.
Wie kam das an? Also so bei der Masse, bei dem Hörer, das weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass du die am Anfang ziemlich uncool fandest und das hat sich dann immer ein bisschen gelegt.
Ich fand mich eigentlich ein bisschen uncool, das war mein Problem.
Da war eine Rapperin dir gegenüber, die dir nicht bekannt war, aber sie sagte
Haiti.
Auch, sie kennt dich auch nicht.
Haiti.
Ja.
Ja, aber das war so ein bisschen bockig.
Die glaubst
so,
du?
Ja, ich erkenne sofort, ob mich jemand
erkennt. Die hatte Zahn, vergiss das nicht.
Ja, ist mir egal. Nee, also die wusste sofort, wer ich bin irgendwie so und hat dann so, ja, nee, was machst du denn? Du bist doch Koch oder was? Und sie sagt, also frag doch gar nicht, was mache ich, wenn du weißt, dass ich koche. Aber es war wirklich eines der schönen Gespräche und dafür liebe ich Talk-O-Mat.
Ja.
Zwei Menschen treffen aufeinander, die nicht sofort...
Ich weiß gar nicht, ob wir das hier erzählen dürfen.
Natürlich, wir dürfen alles allem. Warum? Nee, nicht.
Keine Ahnung.
Also wenn OMR uns verbietet, über andere Podcasts zu reden, ne, dann gehe ich zu Spotify. Weil da habe ich das Gleiche nur besser bezahlt.
Heute wird nicht geschnitten, wir werden übermorgen
ausgestrahlt. Ist mir auch echt, ich bin gut drauf. Gut. Ich bin sehr gut drauf. Ich habe vorhin meinem Kollegen geraten, den zweiten Stern nicht zu nehmen. Da werde ich auch ein bisschen was riskieren müssen.
Hast direkt Michelin angerufen, so, konnte mir einen mir geben.
Nee. Nochmal, es ist ja, also es war nicht gegen den Michelin, es war nur gegen seine eigene
das
Motivation.
Ich schon,
also versteht es bitte nicht falsch.
Nein.
Und da treffen ja zwei Leute aufeinander, die sich nicht kennen. Vermeintlich
genau.
Nicht kennen. Das ist schon ein bisschen das
Aber es ist keine Trennwand dazwischen. So wie wir sind.
Du kommst blind rein.
Wirklich?
Also die Augen werden verbunden.
Wirklich?
Wirst reingeführt. Okay. Und dann kommt diese Ansage, diese Legendär, und dann nimmst du die Binde runter und dann kommt wirklich dieser Moment, ach, ich kenne dich.
Genau. Terrence da hier, Terrence Hill.
Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja. Und Gott sei Dank ist jemand, den man kennen kann, nicht kennen muss, weil sie eben eine aufstrebende, ewig unterschätzte Künstlerin ist. So, das hat sie selber auch über sich gesagt, dass sie es noch nicht auf das ganz große Tablett geschafft hat. Und wenn du nicht in dieser Musik unterwegs bist, dann muss man Menschen noch nicht kennen. Wäre sie dreimal die Woche auf der Gala und das ist das Letzte, was sie möchte.
Ja, das glaube ich auch nicht
so. Und dann war das Gespräch, war ein bisschen schon so ein alter, weißer Mann-Syndrom gegen eine kleine, hippe Hip-Hopper-Göre. So haben wir das, glaube ich, auch für uns zusammengefasst. Und wir brauchten ganz schön lange, bis wir sowas wie eine Chemie miteinander entwickelt haben. Aber es wurde immer, immer besser und ich fand, es war ein sehr schönes Gespräch, vor allen Dingen, weil wir uns nicht gegenseitig nur den Arsch geleckt haben,
sondern weil wir
eben auch ein bisschen aufeinander eingegangen sind und auch auf gute Art und Weise, glaube ich, auch Dinge bei dem anderen jeweils negativ umschrieben haben.
Genau,
aber auf einer sehr guten Art.
Sie war nicht bedacht, dir irgendwie den Hof zu machen, nur weil du der große Fernseher-Sarkoch bist.
Und ich habe mir keine Mühe gegeben, besonders jugendlich zu wirken, damit ich irgendwie so in den Bereich reinkomme von irgendeiner Jugendkultur, die ich in Auszügen nicht verstehe.
Mhm. Wir haben ein...
also spannend.
Sehr spannend, also kann ich auch nur empfehlen, generell das Format, aber das mit Tim ist natürlich.
Ja.
Es gibt wie immer ein Intro, so auch über dich, Tim. Mhm. Das heißt, heute kommt das erste Intro, wo du auch wirklich mal zuhörst, denn es geht um dich. Und lustigerweise fängt es an, wie wir gerade aufgehört haben. Wenn man Tim Mälzer googelt, erscheinen die folgenden weiterführenden Begrifflichkeiten. Tim Mälzer möchte gern Michelin, Tim Mälzer Katjes Video, Tim Mälzer Hamburg und ganz unten Tim Mälzer Unfall. Wenn man Tim Mälzer kennt, dann weiß man, dass er das längst weiß, denn der immer noch nicht Pinneberger Ehrenbürger googelt sich nicht nur leidenschaftlich gerne selbst, sondern gibt am Ende tatsächlich eine, nämlich seine, Fickscheiße darauf, was man im Internet so generell alles über ihn findet und denkt, ist ja eh nur Clickbaiting und das Wort ist auch noch meins, beziehungsweise ich bin stolz, dass ich es kenne. Tim Melzer. Über ihn kann man sich gar keine Meinung bilden. Und das möchte er wohl auch so. Man soll sich sehr gerne darüber Gedanken machen, wie man ihn findet. Macht er ja auch. Und er selbst findet sich großartig. Tim Melzer ist ein Mann, der Respekt hat. Vor allem vor seiner eigenen Arbeit. Er macht einen Job, den er liebt. Er lässt seine Ecken und seine Kanten zu und er konzentriert sich am liebsten auf seine Stärken. Das alles hört sich jetzt vielleicht ein bisschen egoman an, ist es aber gar nicht. Denn fairerweise lässt Tim Melzer genau das auch auf der Gegenseite gelten. Noch mehr erfordert es ein. Von seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, seinen Gästen und Gästinnen und sicher auch von seinen Freunden. Das Leben wird einfacher, wenn man sich auf seine Fähigkeiten konzentriert, hat er mal gesagt. Und weiter, ich bin ein brillanter Koch, aber erst dann, wenn die Scheiße so richtig am Dampfen ist. Der Küchenbulle, so sein Markenkern, trifft seine Entscheidungen sowieso nicht rational. Er glaubt an das, was er tut und wie er es tut. Dreimal zu Wetten, dass ein, aber auch wieder ausgeladen werden, ihm noch egal. Er macht Kitchen Impossible, das neue Wetten, dass der sonntaglichen Abendunterhaltung. Und weißt du was? Er lädt Gottschalk, Lanz und Co.
Gute Formulierung, das gefällt mir.
Und er lädt Gottschalk, Lanz und Co. gar nicht erst ein. Wäre Tim ein Gericht, wäre er, Achtung, Flachwitz, das oberste Gericht, also der Bundesgerichtshof. Auf der einen Seite die höchste Instanz, das oberste, was es gibt, das wichtigste Wort, die letzte Instanz. Auf der anderen Seite aber auch derjenige, dem Gerechtigkeit, Sorge und seine Mitmenschen sowie Sozialverhalten über alles geht. Als ich Tim fragte, ob er Bock auf einen Podcast hat, in dem er auch über Kulinarik reden darf und ihm ein Sidekick immer wieder einen Überraschungsgast hinsetzt, sagte er sofort, klar Sebastian, super Idee, aber bitte nicht mit dir. Ich sage herzlich willkommen bei Fide Gastro, deinem Podcast, Tim Melzer.
Dankeschön, das ist meine Laudatio. Schick die ruhig zu, wenn ich mal wieder einen Preis bekomme.
Gut.
Nur am Rande, Eckart wird sich mal einen Preis trinken. Ja.
Wollte ich gerade sagen, jetzt sitzen wir hier und du hattest sowas wie Urlaub, aber trotzdem viel zu tun. Einfach mal einen Eckart Witzigmann-Preis eingesackt,
yep.
eine Synchronrolle in einem Zeichentrickfilm yep. gemacht und wahrscheinlich noch 3-4 andere Sachen.
Da war übrigens gerade gestern Premiere und lustigerweise, also ich spreche eine Rolle in einem Animationsfilm, Ups, Land in Sicht. Man soll nicht Ups 2 sagen.
Ach so.
Das weiß ich auch nicht ganz genau, aber es ist Ups, Land in Sicht. Okay. Es ist der zweite Teil dieser noch lang andauernden
Zeichentricksaga.
Und in dieser Rolle, in diesem Film gibt es einen Koch.
Mhm.
So, in Form eines Nestrias, also eines Fantasietieres. Diese Rolle wird nicht von mir gesprochen. Was ja eigentlich mal so der erste Gedanke wäre.
Ach so.
Diese Rolle wird von Christian Ulm gesprochen,
ja.
Der natürlich ein herausragender Sprecher ist. Ich wiederum bin ein kleines, dickes, fettes, übergewichtiges, rosafarbenes Nilpferd, das konsequent alle Ereignisse in diesem Film verpasst. Und eigentlich auch nur in diesem Film 5 Sätze spricht, aber 5-mal den gleichen Satz. aber den Film zumindest abschließt mit demselben Satz. Und ich war gestern bei der Premiere und da durften Kinder mir Fragen stellen. Und die beste Frage, die ich bekommen habe, war, hast du diesen Satz wirklich 5-mal eingesprochen oder nur 1-mal? Und er ist dann 5-mal in den verschiedenen Stellen sozusagen reingeschnitten.
Gar nicht blöd.
Smarte Frage.
Gar nicht blöd.
Habe ich mich geärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe 5-mal eingesprochen.
Meine Frage wäre gewesen, was du für einen Satz bekommst. Aber
Das geht. Also in diesem Fall war es Tickets.
Frage ist schon mal gut. Ich hatte dir gesagt, wir haben unsere Fites aufgefordert, Fragen zu schicken.
Ich würde mich ganz kurz entkleiden, weil es wird in dieser kleinen Kammer doch wieder ein bisschen düsterer. Denn dafür muss ich den Kopfhörer absetzen.
Ja, mach mal.
Damit man das Schnaufen nicht so hört.
Mach mal ruhig. Ich werde in der Zwischenzeit einfach nochmal, wie es so schön heißt, für die sich jetzt eingeschaltet haben. Wir haben heute Tim Melzer zu Gast in seinem eigenen Podcast und heute gibt es die Gelegenheit, endlich mal all die Fragen nicht nur zu stellen, sondern Tim wird sie tatsächlich auch zu Ende beantworten, weil er sich die Zeit nehmen wird, nur an seinen Fites all das abzulassen, was schon immer mal gehört werden wollte. Und,
ich finde das übrigens eine gute Idee.
Was?
Das ist schon manchmal, ich liebe ja Podcast im Allgemeinen, weil man dort relativ unreflektiert seine Meinung auch mal rausgeben darf, ohne dass man sich gleich in irgendeinem Verbund eine allgemeine Haltung einer Überfirma oder so bewegen muss. Und deshalb mag ich das sehr. Ich liebe Podcasts und ich finde auch manchmal habe ich wichtige Dinge zu sagen. Meistens halte ich mich zurück.
Ja, aber mein lieber Tim, es gab tatsächlich in den letzten Wochen vermehrt, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf, gab es Anmerkungen, Du möchtest doch bitte, wenn eine Frage gestellt wird, egal von mir oder vom Gast, möchtest du sie doch bitte mal ausreden lassen.
Okay, Entschuldigung.
Red mal weiter, ich muss dein Mikrofon einstellen.
Nee, ich sag ja nichts. So.
Also, pass auf.
Dann halt nicht.
Frage 1.
Ich hasse solche Leute. Ich hasse solche Leute. Ja,
dann haben wir jetzt 80.000 Hörer weniger.
Nein, aber ich hasse solche Leute, die so in den... Ja, dann sage ich halt nichts mehr.
Ach so, das meinst
wenn
du.
Wenn ihr es nicht wollt. Also, ja. Ich bin ja nur ein kleines Licht, wo ich sage, Alter, wir sind alles kleine Lichter, aber das müssen wir nicht über uns selber sagen. Das ist doch doof.
Erste Frage.
Ja.
Moin Tim, sag mal, wie sieht denn so ein klassischer Urlaubstag bei dir aus? Machst du eigentlich Urlaub und was machst du denn da? Würde mich mal interessieren.
Ich habe gerade Urlaub gemacht. Ich war in Österreich. Ich war in der Nähe von einem Ort, der sich da Kitzbühel nennt. Mhm. Und habe aufgrund der Empfehlung eines sehr guten Freundes Urlaub im Stanglwirt gemacht.
Ja, endlich.
Ja.
Endlich.
Ja, ich habe es gemacht. Ich habe es getan. Nachdem ich schon nicht zur Weißwurstparty eingeladen werde, buche ich mich da halt auf eigene Kosten ein. Scheinbar bin ich noch nicht in der prominenten Skala einer, und das meine ich nicht despektierlich, sondern einfach nur so einer Uschi Glas oder eines Arnold Schwarzeneggers angekommen, weil die werden eingeladen, ich nicht. Und habe mich da also eingebucht und habe wirklich in der Tat einen unfassbar schönen Urlaub verbracht. Musste mich ein bisschen an die Klientel gewöhnen, weil die ist schon sehr im ersten Moment ein bisschen monochrom. Und habe meine Tage damit verbracht, dass ich mir viel vorgenommen habe und davon sehr wenig umgesetzt habe.
Das ist Urlaub.
So, das war wirklich Urlaub. Ich da habe mir einen schönen Plan zurechtgelegt, wo ich überall essen gehen möchte in der Region und habe Kollegen und Freunde angerufen, habe mir Empfehlungen abgeholt und schlussendlich war ich sehr glücklich im Hotel. Und dann bin ich allerdings wandern gewesen. Aber
oha.
Ja, oha.
Mit Schuhen, also Wanderschuhen oder ja, hast du den Fehler gemacht und hast deine Turnschuhe angezogen?
Ich habe Turnschuhe angezogen, aber ich habe ja gute Turnschuhe an. War aber natürlich visuell ganz offensichtlich der Idiot aus der Stadt, der man die Berge geht. Die waren weiß.
Aber die müsste man ja oft da sehen, die Idioten aus der Stadt, oder?
Nee. Also die Leute, die wandern gehen, die haben schon, die haben alle, ich meine, die haben auch gekaufte Klamotten, die sie alle das erste Mal anhaben.
Haben die da nicht so ein Wanderstore im Stand?
Doch, hatten sie, aber ich habe gedacht, jetzt ehrlich, für 14 Tage kaufen wir können. Schuhe.
Ach komm.
Also nein, das ist ja. Also
da musst beim Wanderschuh muss man auch einlaufen, glaube ich.
Und am Ende des Tages, ich bin Viech. Also früher sind die auch barfuß gelaufen. Da haben sich tote Kaninchen um die Füße gewickelt genau. Und sind damit auch über die Berge gekommen. Da werde ich ja wohl noch mit Designer-Turnschuhen das irgendwie einigermaßen wuppen. Das habe ich gemacht, aber wirklich sehr, also wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich bin sehr viel mit dem Mountainbike gefahren, allerdings Elektro. Das war immer noch eine Mörder-Herausforderung und daran konnte ich halt sehen, dass ich nicht mehr zu den ganzen...
Was ist die Herausforderung beim Elektrobike, den Akku nicht leer zu kriegen? Oder was meinst du mit Herausforderung? Ist doch ein Elektrobike, da musst du
ja
nichts machen.
Ja, aber es ist kein Motorrad, es ist immer noch mit Pedalkraft. Also wenn du nichts tust, dann bleibt das Ding auch stehen.
Okay. Mhm.
Und es waren gute Touren, also wir haben auch richtig Höhenmeter überwunden. Und ansonsten liebe ich das eigentlich, mich zu langweilen. Im Urlaub, ich habe das mal... das ist eine unfassbar unangenehme Aussage, aber sie trifft es einfach. Urlaub fängt dann für mich an, wenn man auf den Malediven ist und nicht rausgeht.
Mhm. Ja.
Weil man sagt, oh, das schöne Wetter. So, man bleibt einfach liegen und sagt, ich gucke mir das von drinnen an.
Aber dann musst du auch eine Zeit haben, ne? 3 Wochen oder so. Also das macht keinen Sinn, wenn du 10 Tage nur da bist, dann willst du auch was vielleicht sehen und bei 3 Wochen kannst du ja denken.
Ja, mein Leben derzeitig besteht ja wirklich aus so vielen Eindrücken, die ich ja kaum verarbeiten kann.
Ja.
Also bin ich ganz froh. Ich denke auch jedes Mal, du musst ein bisschen was machen. Wenn du schon irgendwo hinfährst, musst du auch was erleben und du musst ein bisschen was mit nach Hause mitbringen. Verzichte ich momentan drauf. Momentan ist für mich das Schönste, wenn ich irgendwie für mich bleibe. Also mir ist es eigentlich egal. Wenn Dänemark ein bisschen geileres Wetter hätte, dann wäre mein Traumurlaub ein Ferienhaus in den Dünen von Dänemark mit einer gewissen Wettersicherheit, so dass man zumindest das Gefühl hat, man kann auch mal in Badehose raus. Und dann müsste ich kein Landstrich dieser Welt derzeitig besuchen. Aber es ist derzeitig, weil ich durch Kitchen Impossible wahnsinnig viel unterwegs bin, viel reise und ich reise gar nicht so gerne.
Und wann stehst du dann auf, anders als zu Hause, uhrzeitmäßig im Urlaub?
Nee, ist ziemlich das Gleiche. Es kommt drauf an, was ich vorher getrunken habe.
Und wie machst du das mit der Tasse Kaffee, die dir dann nicht...
Roomservice.
Okay, alles klar. Also die brauchst du da auch?
Ja.
Sonst bist du krantig.
Ist ein guter Trend derzeit in Hotelzimmern, die haben alle kleine Kaffeemaschinen drin, so dass du sofort...
Ach so, klar, ist ja immer noch Corona.
Ja. Das ist ein ganz guter Trend. Aber ansonsten ist es wirklich so, Weckanruf, gerade egal wo ich bin, ich check ein, bestell mir einen Weckanruf und lass mich wecken mit einer Tasse Kaffee und Croissant bitte vor der Tür abstellen, falls ich gerade unter der Dusche stehe.
Ein Croissant ist aber ein Kalorienschleuder wieder, ne?
Ja, mache ich dir den Eindruck, als ob ich irgendwie Trennkost mache oder was?
Ja, sag ich nur.
Ha? Irgendwo muss es ja herkommen.
Der gemeine Österreicher.
Hat mich übrigens in Österreich verliebt. Österreich im Sommer, Traumland. Wenn die meinen Botschafter brauchen.
Ich dachte, du sagst, ich habe mich in Österreich verliebt. Ich wurde schon hellhörig.
Entspann dich.
Ja, ja, das hat so angehört. Ja, Österreich ist schön.
Also, das war jetzt schon das Weiteste an privaten Informationen, die ich rausgebe.
Ja, bitte.
Aber Österreich ist ein traumhaft schönes Land. Und ich habe Osttirol, glaube ich, kennengelernt, weil nach der Preisverleihung, ich möchte nicht drauf rumreiten. Also
Osttirol ist die Ecke Bozen?
Da so fährt man so wie Dirks Kamm. Ich bin ja Eckart Witzigmann-Preisträger für den Prix der
Exzeption. Ja, wollte ich nur sagen. Es geht doch schon nur um dich hier heute.
Ich weiß ja nicht, was du noch erzählst. Bin im Fahrservice sozusagen jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ins Salzburger Land gebracht worden, nach Goldeck.
Ah, auch schön.
Wunderschönes kleines Hotel, kann man ruhig erzählen, einer meiner Herausforderer bei Kitchen Impossible, Familie Schellhorn, der Sepp, toll gemacht, war im Oberösterreich, wunderschön und natürlich halt Tirol, bin ich ja die ganze Zeit gewesen und man kann nichts anderes sagen als Österreich ist ein traumhaft schönes Reiseland. Facettenreich, mir ein bisschen zu viele Berge. Das liegt aber an meiner mangelnden Kondition. Also man muss halt hoch und runter.
Das ist auch schön.
Ja, mit Auto finde ich es nicht richtig. Das ist so wie, du fährst ans Meer, aber gehst nicht ins Wasser. Mhm. Also man muss auch schon die Berge selber ein bisschen für sich erklimmen und bearbeiten. Mhm. Aber wirklich traumhaft schönes Land.
Und was hält der gemeine Österreicher von Tim Melzer?
Ja, ich würde sagen, ich habe ja sonst immer so diese 50-50-Fraktion, also 50% mögen mich, 50 nicht. Ich würde sogar sagen, dass in Österreich mich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen 70% mögen.
Ach, guck mal.
Ja, weil der Österreicher ist ein Schrat. Also der Österreicher an und für sich hat ja auch Attitüde. Und vielleicht mag der das ein bisschen.
Wir beschließen diese Frage und kommen direkt zur nächsten. Die hat Lisa.
Nee, ich kann nur eins sagen.
Ja?
Ich habe wirklich, und das liebe ich an meinem Leben, dass ich so gar keine Dogmen habe. Für nichts.
Ach, wirklich nicht?
Nee, für gar nichts. Also wenn ich so privat unterwegs bin, wenn ich mich hin und wieder mal positionieren muss, ja. Aber ich habe Marianne und Michael kennengelernt.
Marianne
und den Michael.
Darf ich fragen, in welchem Moment? War es Zufall oder war es geplant?
Nee, wir haben es wirklich zufällig. Also wir sind uns
im Stangelwett.
Sind uns über den Weg gelaufen in einem Restaurant. Und wir haben kurz geplaudert. Und dann dachte ich so, Mann, ich habe schon manches Mal so über Marianne und Michael einen Spruch gesagt. Irgendwie das doof zu meinen. Und dann treffe ich die beiden und leck mich am Arsch, denn die nett.
Die sind verheiratet, ne?
Ja, und die sind unfassbar.
Die machen das
und
Musikantenstall in der
ARD? Nee, machen sie ja eben nicht mehr. Die haben aufgehört.
Oh, also da kam Fragezeichen.
Vor 10 Jahren schon.
Ah, was?
Oh. Ja, die sind, und das muss man erstmal schaffen.
Die haben
nach 10 Jahren so eine Präsenz zu schaffen. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und fingen uns dann anzunähern. Und dann habe ich natürlich auch mal kritisch hinterfragt, so wie ist denn diese Welt? Und es kamen nur intelligente Antworten. Es war nichts Dummes, also nicht ansatzweise was Dummes. Und das mag ich eben, weil ich kenne Menschen aller Couleur. Und in dem Moment, wo es passiert, schalte ich auf Null. Soll heißen einfach so, Menschen können mich beeindrucken, können Eindruck bei mir hinterlassen. Und das haben Marianne und Michael wirklich à la Bonheur geschafft.
Du gehst sofort auf Null oder hast du noch ein Vorurteil und dann wirst du eines Besseren belehrt?
Nee, ich gehe eigentlich sofort auf Null. Ah, also das
interessant.
Ich pöbel dann ja auch manchmal so ein bisschen, um erstmal so eine Unsicherheit zu überspielen. Und dann, wenn die Reaktion gut ist, dann ist es oftmals der Beginn einer schönen Freundschaft. Und so habe ich ja auch Tim Raue kennengelernt. Oder viele meiner Freunde habe ich so kennengelernt. Das im ersten Moment erstmal eher so,
Wie ist denn das im Stangelwirt? Ist das wirklich der Promi-Hotspot? Also ich glaube, da muss man auch überhaupt gar nicht vom Berg halten, weil jeder weiß, im Stangelwirt machen prominente Menschen Urlaub. Ich wusste, du bist da, hab dementsprechend so ein bisschen mal bei Instagram auch geguckt, wer ist da alles so. So ein paar Prominente waren natürlich auch dort, also gar nicht mal so wenig.
Ja, aber man muss sich das anders vorstellen, weil dieser Ort hat auch was sehr Privates. Du kannst dich sehr gut zurückziehen und man fährt da nicht hin, um sich zu treffen. Also zumindest nicht mit...
Ah, okay. Man bleibt unter sich, aber man lässt sich auch.
Also ich habe jetzt, als ich da war, waren 2-3 Leute auch da. Man hat sich
zugenickt,
im Bademantel. Zugenickt. Man hat auch mal 2-3 Sätze miteinander gewechselt. Man hat aber nicht, hör auf damit. Man hat aber, nee, wirklich.
Ja, mein Fehler.
Ist meine Meinung diesmal. aber man hat sich nicht irgendwie auf Krampf dann irgendwie gesagt, komm heute Abend 18, 19 Uhr an der Bar oder wollen wir gemeinsam. Nein, man geht sich, die Wege kreuzen sich, aber sie verlieren sich auch wieder und man hat einfach eine gute Zeit da, weil so das Ganze drumherum ist schon sehr fein.
Stangl wird überbewertet?
Ja und nein. Es ist insofern überbewertet, wenn da jemand eine Mördermonster-Luxusbude erwartet, wo den ganzen Tag morgens, mittags, abends nur Champagner mit Blattgold gesoffen wird. Dann würde ich sagen, ja, falscher Ort. Wenn du perfekte Gastfreundschaft genießen willst und einfach eine wunderschöne Zeit verbringen möchtest, ist das überhaupt nicht überbewertet. Ganz im Gegenteil. Dann ist das ein richtig feines, schönes Haus mit tollen Gastgebern.
Und warum heißt das Bio-Hotel?
Ich glaube, weil sie starke Bio-Aspekte in ihrer Unternehmung sozusagen an den Tag legen.
Hast du denn gar gegessen?
Ich habe sehr gut gegessen. Ich habe sehr, sehr, sehr gut gegessen. Aber nochmal, im Urlaub will ich gar nicht beeindruckt werden. Ich möchte nur, dass der Punkt, die Zeit getroffen wird, der Moment. Wir waren auch mal auf der Alm oben und haben da auch übernachtet und haben Kässpätzle gegessen und so. Das heißt, wenn ich sage, ich habe gut gegessen, dann verstehen Leute das oft falsch. Ich hab sehr gut gegessen, aber nicht im Sinne von kulinarischer Kreativität, aber ich habe gut gegessen und es hat immer gepasst.
Okay, bist du bereit für die nächste Frage,
Natürlich.
Tim? Jetzt, wo du deine Weißweinschorle hast,
springen
wir.
Also, Urlaub, ich fasse es zusammen.
Ja, bitte.
Urlaub ist dann, wenn man auf den Malediven ist und nicht rausgeht.
Ja, das wirst du dir wünschen, nicht gesagt zu haben.
Ich weiß.
Achtung, Franzi.
Hi, ich bin Franzi und habe eine Frage, die mir vielleicht ja Tim beantworten kann.
Natürlich.
Die lautet, wie können nationale oder auch internationale Food-Magazine und Verlage sowie auch Restaurantkritiker wie Gomio, Michelin etc. den heimischen Gastronomen vor allem heuer oder ansonsten auch überhaupt, aber extrem natürlich in diesem Krisenjahr Unterstützung zukommen lassen? Und was wäre überhaupt nötig, um das schlechte und doch veraltete Image der Verlage in der Gastrobranche etwas aufzubessern? Also was wäre da ein Schritt, den vielleicht diese Restaurantkritikunternehmen auch gehen müssten, um ein Zeichen zu setzen?
So, die hat sich Gedanken gemacht.
Das ist aber eine gute Frage, die wird wahrscheinlich im Verlagshaus arbeiten.
Ja, ich dachte erst, sie kommt aus dem Fränkischen, aber heuer ist, glaube ich, auch Österreich.
Ich war neulich auf einer Preisverleihung.
Ja.
Da habe ich übrigens den Eckart Witzigmann Preis bekommen.
Genau.
Und da war der Chef.
Hast du noch gar nicht erzählt.
Und da war der Eckart war auch da. Der übrigens Tränen gelacht hat, als ich ihn gefragt habe, warum ich ihn nicht für die Kochkunst bekomme. Aber das ist eine andere Geschichte. Und
so, wirklich, Tim?
So, jetzt kriege ich den Griff, Tim. Und da war der Chefredakteur vom Gomio und es gab auch den einen oder anderen verbalen Seitenklatscher für Kollegen, den ich als nicht korrekt empfunden habe. Denn ich denke nicht, dass in den heutigen Zeiten man sich über andere Kollegen herausheben sollte, sondern dass es jetzt an der Zeit ist, gerade und zwar ausschließlich für diese besondere Periode, in der wir jetzt gerade leben, in dieser besonderen Phase, haltet euch einfach zurück mit Negativkritik, weil in den heutigen Zeiten kann Negativkritik
für die Branche.
Ja, für die Branche, für einzelne Häuser. Es wird ja nicht über die Branche gesprochen, es wird ja nur um einzelne Häuser oft gesprochen. Und das finde ich derzeitig nicht angemessen, weil wir sind in so einer Sondersituation und jeder, der gerade versucht, sein Haus zu retten, seine Gastronomie zu retten und vielleicht eben diese Phase zu überleben, um dann im nächsten Jahr wieder unter normalen Bedingungen an den Markt zu gehen, die dann auch vielleicht eine Vergleichbarkeit wieder zulassen, dann ja. Jetzt ist es wirklich nur, seid motivierend auch für die Gäste, motiviert die Leute, in die Häuser reinzugehen, sucht die schönen Dinge, nicht die Fehler, weil Fehler findet man überall.
Die Journalisten jetzt.
Ja, genau. Mhm. Arbeitet die schönen Dinge raus und arbeitet vor allen Dingen die persönlichen Dinge raus, die euch berührt haben. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du in irgendein Restaurant gehst, wenn du wirklich genießen möchtest, dass da nicht irgendwas Schönes zu entdecken ist.
Ja.
Sei es irgendwie so, man muss gerade nicht in irgendeiner Form sagen, ja, das Gericht habe ich vor 10 Jahren schon kreativer und besser gegessen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ja natürlich Essensaufnahme immer was sehr Subjektives ist. Oder aber, und das ist ja das, was ich an dem Michelin nach wie vor immer positiv hervorhebe, dort bist du in einer Wertung drin Und wenn du besonders gut bist und diese Wertung erfüllst, dann bekommst du einen Stern. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle Restaurants, die keinen Stern haben, auch in Ansatzweise schlecht sind, sondern sie passen nur nicht in diesen Bewertungsrahmen rein. Und der ist ziemlich deutlich und klar und vielleicht eben da vielleicht deutlicher drüber reden und nicht so einen allgemeinen Duktus über Qualitäten von Restaurants auslassen, die man vielleicht gar nicht mehr beurteilen kann. Mhm. Ich war neulich herrlich spontan in einem Restaurant in Österreich allerdings essen, habe da eine Spezialität genossen und habe spontan, das passte alles so sehr, habe gesagt, das ist eines der besten 5 Gerichte meines Lebens.
Was war das?
Kann ich nicht sagen.
Du kannst nicht mal sagen, was das war, was du gegessen hast, weil du es vergessen hast oder weil das nicht geht?
Weil es nicht geht.
Okay, also dann lassen wir das genauso stehen.
Kommt in einem Jahr ungefähr, kann ich das sagen.
Ach so, okay.
Im halben Jahr kann ich es ungefähr. Jetzt kann ich es noch nicht sagen, jetzt darf ich es nicht sagen. Und das war ein sehr einfaches, sehr schlichtes Gericht, was so traumhaft schön war. Also so auf den Punkt und so perfekt, wo ich sage, das wäre für mich eine Reise wert.
Ach, und das ist ja der erste Stern. Haben wir die schon beantwortet, die Frage?
Ja.
Ja, wirklich?
Ja, ich habe gesagt, sie sollen keine Negativkritik schreiben. Sie sollen Dinge schreiben, die gerade motivieren, dass Menschen, die verunsichert sind, motiviert die Leute, in die Restaurants reinzugehen, damit wir ein Überleben sichern, und schreibt über die schönen Dinge. Und wenn ihr mal was Negatives zu sagen habt, behaltet es einfach mal eine Zeit lang für euch. Setzt vielleicht mal gerade die Bewertung auch, die eben auch oft mit einer schriftlichen Darstellung zu tun, behaltet es für euch und schreibt doch einfach mal in dieser Zeit nur Positives. Nicht, wenn ihr es nicht empfindet, aber genau, dann ignoriert es. Das wollte ich
gerade fragen. Okay, ignoriert's, dann ignoriert es. Okay.
Dann schreibt es doch einfach nicht. Weil wir kämpfen ums Überleben. Und die Parameter, die heutzutage in der Gastronomie, ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer gehe in Deutschland, dann ist das oft leergeräumt. Weil bestimmte dekorative Elemente dürfen sie nicht oder versuchen, eine Sicherheit für den Gast darzustellen. Und ich denke dann manchmal auch, Mensch, wo ist denn die Liebe zum Detail? Bis ich mir auffällt, ach scheiße, ist Corona.
Ja, da war doch was.
Und ähnlich ist Kulinarik auch.
Wir haben nach wie vor Corona und die zweite Bürgermeisterin, Frau Fegebank aus Hamburg, sagt jetzt, lustigerweise ist ja bei den Grünen, und also lustigerweise sagt ausgerechnet sie, die Heizpilze müssen durch den Herbst und den Winter erlaubt sein, um die Terrassen bespielen und somit befüllen zu können. Mhm. Ich persönlich finde, das macht Sinn. Mhm. Was glaubst du denn, kommt dieses Gastrosterben jetzt tatsächlich mit einer gefühlten Verspätung, oder kann so etwas die Gastronomie über den Winter retten, wer keinen großen Gastraum hat? Du weißt, wenn es in Hamburg nicht regnet, ist man immer draußen.
Es macht zumindest Zwischentöne möglich. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine Lösung ist, aber ich finde jede Variante der Erweiterung der Möglichkeiten, um Gastronomie auszuüben, gerade als sehr, sehr sinnvoll. Das empfinde ich nicht nur für die Gastronomie. Diese Kreativität würde ich mir auch für andere Branchen, insbesondere Veranstaltungsbranchen, wünschen. Ich fand im ersten Moment so diese Idee, die Bereitschaft, es zuzulassen für einen temporären Zeitraum, sehr gut. Ich fand auch sogar die Idee, ich glaube, die kam aus Berlin, dafür stattdessen vielleicht einen autofreien Sonntag einzuführen.
Ah, okay.
Auch gar nicht ganz nicht doof, blöd. Weil wir haben eine allgemeine Situation und wir müssen Dinge anbieten und wir haben immer noch die Verantwortung für das, was danach kommt. Ich würde mir eher wünschen, und ich weiß, dass es sehr schwer zu kommunizieren ist, die Abstandsregel etwas aufzulockern, um das Hygienekonzept.
Sitzenderweise der Abstand.
Das macht uns allen das Leben schwer, und vor allem den kleineren Gastronomen, diese 1,50 Meter Abstand von den Tischen. Das ist schon echt, im Radius ist das eine ganz schöne Einschränkung. Trotzdem dabei eben Rücksicht zu nehmen auf die angemessenen Hygienekonzepte, die derzeit stattfinden. Da halte ich einen Ticken mehr von. Weil früher oder später müssen wir mal in die Normalität gehen. Vorausgesetzt ist halt eine saubere Kontrolle, eine saubere Ausübung und eben auch wirklich eine Überzeugung des jeweiligen Gastronomen, das richtig zu machen. Weil das habe ich in Österreich erlebt, und soweit ich weiß, ist da jetzt noch nicht so viel Schlimmeres.
Ja, Wien ist schon wieder Risikogebiet.
Wien ist eine Großstadt.
Ne? Ja, danke. So. Das wusste ich nicht. Ja. Lisa hat eine Frage gestellt.
Und auch da nochmal drauf zu achten, und das ist keine Schuldzuweisung oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine Beobachtung. Es ist ein bestimmter, also die Gruppe zwischen 25 und 29 zieht gerade gewaltig an.
Ja.
Die zieht gerade gewaltig an, die angeblich vorher so relativ So, deshalb haben wir auch nicht ganz so viele Fälle meines Erachtens momentan auf den Intensivbetten. Und wir müssen als Gesellschaft weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen. Aber Rücksicht bedeutet auch, einigen Menschen das Überleben zu gestatten und oder Alternativkonzepte anzubieten. Und da jetzt, ich sag mal, der Ball wieder an die Leute abgegeben worden ist, müssen sie auch in der Lage sein, diese Konzepte irgendwie umzusetzen.
Ja.
Nicht auf Teufel komm raus, nicht ohne Wenn und aber schon mit der Aussicht, dass da ein bisschen was passieren kann.
Verbunden mit der Frage, hinten angestellt,
ja,
wie du das jetzt in der neu bald zu eröffnenden Bullerei machen wirst, was die Corona-Abstandsregel angeht, kommt hier eine Frage von Lisa und die kannst du dann kombinieren.
Was ich mich wirklich seit einer Ewigkeit schon frage, wann zur Hölle kann ich endlich wieder Burrata in der Bullerei essen? Wann eröffnet sie denn wieder?
Plan ist derzeit die Öffnungsdatum der 3. Oktober.
Heute ist der 21. September,
ja,
also Tag der Deutschen Einheit.
In 12 Tagen, wir werden...
Was ist das für ein Tag?
Freitag, Samstag.
Samstag.
Wir ballern gleich rein, aber weil wir uns das trauen aufgrund der Einschränkung. 3. Oktober ist momentan geplant. Ab dem 25. September wird man wieder bedingt reservieren können. Mhm. Nicht gleich für die ersten Tage, da fahren wir das noch einen Ticken runter, weil wir sind noch in der Baustelle und wir haben noch keinen Strom. Und bis der Strom wirklich so funktioniert, wie wir uns das wünschen, haben wir, da gibt es gerade noch so das eine oder andere Fragezeichen über den Köpfen. Da scheint es irgendwie eine kleine Geschichte zu geben. Und wenn wir jetzt sagen, oh, man kann schon ab 1. Oktober zu uns kommen, das können wir nicht garantieren. Aber man kann auf jeden Fall mal die Nase in den Wind halten und mal schnuppern.
Und wie sieht das aus? Kannst du es prozentual sagen? Ihr habt irgendwie 10, gäbe es kein Corona, wären es, glaube ich, 20 Sitzplätze mehr in der Bullerei, als es vorher waren im großen
Restaurant? Momentan sind es 50.
Okay, 50 mehr. Wow, hören wir ganz schön viel. So, jetzt ist aber Corona.
Der Radius.
Was?
Der Radius.
Wie der Radius?
Na, ich möchte noch keine Trennscheiben an den Seiten haben. Also Trennscheiben im Rücken, ja.
Ah,
jetzt aber ich finde das irgendwie noch nicht richtig.
Radius.
Also im Rücken, wir haben natürlich so diese übliche Sitznischen, wo man Rücken an Rücken sitzt. Dazwischen kommen Scheiben, weil wir sie architektonisch auch schön einarbeiten können. Und an den Seiten bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das heißt, da gehe ich davon aus, dass wir eher auf Abstand gehen. Mhm. Und da müssen wir halt atmosphärisch relativ sicher arbeiten und da gehen schon einige Plätze drauf.
Nervig.
Super nervig. Ist herausfordernd, aber das ist nun mal, wie es ist. Und immerhin sind wir diejenigen, die noch was machen dürfen.
Nächste Frage, die finde ich persönlich sehr schön.
Ja.
Aus Gründen. Und zwar fragt Bibbers Dessau, a.k.a. Tina, lieber Tim, wenn man deine Einstellung zum Essen und wie es sein sollte teilt, welche Läden sollte man in Frankfurt am Main besuchen und bitte nicht die Preisklasse von Lohinger? Das war übrigens, Entschuldigung, nicht Tina, sondern Sebastian Tillmann fragt das.
Lohinger.
Sonst nichts?
Doch, aber ich kenne mich nicht gut genug aus, um Empfehlungen aussprechen zu können. Aber Mario Lohinger ist, so wie ich Essen liebe und verstehe.
Fein.
Es ist toll gearbeitet. Es ist immer so ein besonderer kleiner Kniff drin. Am Ende des Tages ist es auch nur ein Wirtshaus und natürlich ist es eine gewisse Preismentalität. Aber eben eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten erfordert nachher auch einen gewissen Endpreis. Und deshalb, wenn du mich fragst, ist es Lohinger.
Mhm.
Wenn du wirst überall gut, man isst nicht mehr schlecht in Deutschland. Also ich zumindest nicht mehr. Weil ich jeweils meine Ansprüche an das jeweilige Ambiente auch anpassen kann.
Ja, du zahlst ja auch nichts, wo du hingehst, oder?
Natürlich.
Ja?
Immer.
Sicher?
Ja, aber sowas von. Also ich kriege vielleicht mal ein Schnäpschen auf Haus oder ein Champagner vorweg.
Da hätte ich es nicht.
Natürlich zahle ich. Das ist das Gute, warum ich die Fresse aufreißen kann, warum ich so offen reden kann, weil mich hat noch nie einer gekauft.
Mhm. Wie ist denn dein Trinkgeldverhalten? Machst du das, weil du Tim Melzer bist und besonders beäugt wirst, dass du einen Zehner mehr gibst? Oder weißt du wirklich, Trinkgeld ist die Währung vom Angestellten, das ist echt das Allerwichtigste?
Sowohl als auch. Ich generell bin ich ein Freund der 10%-Regel, das stelle ich überhaupt nicht in Frage.
Mhm.
Manchmal, wenn ich auch eine Gruppenrechnung bezahle, dann denke ich auch so, das sind ja nochmal 4 Kuvert mehr. Und ich kürze nie das Trinkgeld. Ich doppel eigentlich in den meisten Fällen, weil wenn...
Was heißt das, doppeln?
Ich doppel meistens
das, was du geben wolltest, machst du mal
so zwei. Mal zwei, einfach um Wert zu schätzen. Weil ich weiß, wie teilweise die Branche auf mich guckt. Und ich möchte auch dieses Gefühl zurückgeben, dass ich verstehe, worum es geht. Und mir tut es in dem Moment nicht weh.
Macht es der Amerikaner besser?
ich will nicht sagen besser, aber
intelligenter, geschickter, cleverer.
Ja, will ich auch nicht sagen, weil das ist ja so, eigentlich müsste unsere Branche sich schämen, dass die Leute von Trinkgeld leben müssen.
Ja, guter Punkt, ja.
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 Auf der anderen Seite ist es ein gängiges Prinzip, dass für Dienstleistungen Trinkgelder bezahlt werden. Das betrifft genauso den Friseur wie den Taxifahrer, auch wie die Handwerker, dass man da schon irgendwie sagt, ja, vielen Dank fürs Reparieren der Waschmaschine. Und was manchmal schwerfällt bei der Mentalität der Anfahrtspreise, aber dafür kann ja derjenige nichts. Für den ist es eine Art Dienst. Also das ist in Deutschland ein Prinzip. Es macht es klarer und transparenter, eine Preispolitik zu betreiben, also in Amerika. Aber das Ganze basiert ja auf einem unterirdischen Mindestlohn. Also es wäre so bei uns 6 Mark, 6 Euro die Stunde. Und dann sagen, okay, pro Rechnung, dann weißt du ungefähr, was der Kellner auch bekommt. Ja. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ich finde, die 10%-Regel ist eine ganz gute. Man hat ein bisschen Spielraum nach unten, ein bisschen Spielraum nach oben. Wenn es richtig schlecht ist, dann ist es halt schlecht, dann darf man auch mal 5% geben. Oder wenn man bockig sein möchte, wenn Essen und Trinken und Atmosphäre und alles andere scheiße war, darf man auch mal 0 geben. Aber das ist eigentlich nie der Fall.
Das ist schon scheiße. Also ich habe mir fast gedacht, dass du auf Lohninger tippst und hinweist. Deswegen habe ich mir als Frankfurter noch ein paar Sachen aufgeschrieben für den lieben Sebastian. Ich kann sehr empfehlen.
Tsunami?
Zu mir oder zu dir?
Tsunami?
Tsunami? Ach hier, im Westend der Sushi-Tempel, ne?
Nee, nicht nee. Sushi. Koreaner.
Ah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe aufgeschrieben, die Margarete in der Braubachstraße. Das ist Kaffee, also von Brunch bis Kaffee alles, aber sehr lecker und sehr nett. Dann kann ich die Gerbermühle empfehlen, direkt am Mainufer gelegen.
Von der habe ich auch schon gehört.
Ja, hier Micky Rosen hängt da, glaube ich, mit drin.
Ah, ja, ja.
Top.
Ja, ja.
Also wirklich toll. Ja, ja. Und die Mutter Ernst? Kriegst die beste Erbsensuppe der Stadt, soll angeblich raus, seit Ewigkeiten rennen da vom Banker bis zum Werber, bis zum Obdachlosen alle hin,
gute
ganz
Tipps.
Toll.
Alles gute Tipps.
Und dann auch gerne mal, darf ich eigentlich als Frankfurter nicht sagen, ich bin Hübtebach, Sachsenhausen ist Triptebach, Sachsenhausen ist aber eine kulinarische Reise wert. Das gemalte Haus oder der Wagner.
Das kenne ich.
Sensationell. Einfach toll. Philipp Stark designte Toiletten im Souterrain, was der totale Widerstand auf der Schweizer Straße in Sachsenhausen.
Im gemalten Haus?
Im gemalten Haus.
Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ich weiß immer nur
musst
so.
Musst du mal kacken gehen. Machst du bei Philipp Stark.
Bitte reiß ich mal zusammen, das Qualitäts-
Hab ich das gesagt?
Das bemalte Haus. Ah, gemalte Haus hätte ich jetzt gedacht, das ist zu viel Klischee. Aber weil es mir auch gut gefallen hat, aber habe ich jetzt gedacht, das wäre zu viel Klischee.
Und, lieber Sebastian, keinen Süßgespritzten bestellen, fliegst du raus. Nur einen sauer gespritzten.
Das habe ich auch erlebt. Mhm. Irgendwie so. Ich war da mal mit einer Verwandten essen und die wollte Malzbier haben.
Ja, ist schwierig. Das ist schwierig. Und das wird dann ja auch lautstark kommuniziert. Ne? Hier hat jemand Malzbier bestellt.
Schwierig.
So, Tim, pass auf.
Das muss man aber vorher wissen.
Nächste Frage, auf die freue ich mich ganz besonders. Und bitte.
Hallo lieber Tim, lieber Sebastian, liebe Fietes, hier Max Strohe. Ich sende euch liebe Grüße aus Berlin. Und wollte erstmal dir, lieber Tim, ganz herzlich dazu gratulieren, dass du es jetzt tatsächlich geschafft hast, in deiner eigenen Sendung dein eigener Überraschungsgast zu sein. Wobei ich recht zuversichtlich bin, dass du es tatsächlich hinkriegst, dich auch noch selbst zu überraschen. Jetzt würde ich mal hier so eine Fanfrage stellen, also so eine Hörerfrage, und zwar Gastfrage. Lieber Tim, wenn du dich tätowieren lassen müsstest, wir sind ja beide nicht tätowiert, was uns ja eng zusammenschweißt, aber wenn du jetzt eine Tätowierung machen müsstest, welches wäre dein Motiv, das Motiv deiner Wahl? Und zweitens, lieber Tim, will ich dich fragen, wann kochen wir eigentlich endlich in der guten Botschaft? Also das wollen wir schon so lange machen und wir kriegen es nie hin und vergessen es auch immer wieder. Aber das ist auch sicherlich eine Frage, die mir irgendwie auf dem Herzen brennt. Und die dritte Frage ist, Tim, wenn du jetzt zum Beispiel auf so eine einsame Insel gehen müsstest, verbannt würdest und hättest 5 Lebensmittel, die du in unendlicher Fülle mitnehmen könntest, welche wären das? Das würde mich auch mal interessieren. Das sind auch einfach Sachen, über die man täglich nachdenkt. Gut, liebe Grüße, habt viel Spaß, überrascht euch nicht zu sehr und malet die Rot.
Gut, also man merkt, er hängt viel mit dir zusammen, er redet sehr viel, er sollte eine Frage stellen.
Und vor allen Dingen sehr langsam, damit er mehr Sendezeit bekommt.
Aber das SCH und das CH ist besser geworden.
Alles Gute hat ja weder Fisch oder Fleisch gesagt.
Achso, gehst du mal Fisch. Okay. So, Tattoo, wann kocht ihr in der guten Botschaft und auf der einsamen Insel 5 Lebensmittel?
Fangen wir an mit der Botschaft. Die Botschaft ist ja mein Kreativ-Epizentrum und wir hätten längst mit Max da gekocht, wenn er dann mal Zeit für uns hätte, aber der ist ja genauso umtriebig wie ich. Aber das soll so der Ort sein, wo wir schöne Podkicker-Partys feiern.
Was feiert?
So Podkicker-Partys. Also, es gibt so eine ganz fürchterliche Umschreibung gerade für Gastkochen. Also, aha, wenn Freunde sich zusammen in einem Restaurant treffen, um dann gemeinsam für die Gäste zu kochen.
Gastronomiefreunde.
Ja, Köche, zwei Köche. Mhm. Das nennt sich Forehand-Dinner.
Okay.
Dann guckst du in die Küchen rein und dann stehen da 15 Leute und dann
so
denke
vor
ich,
die Hand, vier Hände, nicht vorher.
Weil nur der eine Küchenchef und der andere sozusagen als Forehand. Wow. Finde ich nicht so geil.
Nee.
Deshalb haben wir mal überlegt, das ganze Forty-Hand-Dinner zu nennen. Mhm. Trotzdem nur zwei Küchenchefs. Was ich aber gar nicht so haben möchte, ist so ein Gourmet-Abend. Gourmet-Abend finde ich manchmal anstrengend und deshalb überlegen wir an dem Titel Podkicker. So, das heißt, man kann ein bisschen in die Töpfe gucken, man kriegt was zu essen, solange was da ist und wenn es aus ist, ist es aus.
Kicker im Sinne von gucken.
Ja.
Ich war beim Kicker, ich habe da unten am Tischfußball, hast du gemeint, Kicker.
Kicker.
Ah, das ist interessant. Das geht in der Botschaft natürlich auch gut.
Das geht super, ist ein offener Laden irgendwie so und dann können Leute rein und dann liegen da ein paar Zutaten und dann kann jemand nochmal schnippeln. Also das ist relativ alles impulsiv zu machen.
Gut.
Aber wie gesagt, liegt nicht an uns derzeitig, denn da hat der Max Strohe, der momentan ein etwas ausgeprägteres Buchungsverhalten in seinem Terminkalender.
Ja, der Fairness halber muss man sagen, der hat ja auch einen Witzigmann-Preis gewonnen, ne?
Ist das mein Podcast oder ist das?
Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Hätte ich sehr gerne selber übernommen an der Stelle, denn es wäre ein brillanter Abend. Es sind nicht nur gute Freunde, die dort zusammenkochen würden. Es ist nicht nur einer der nettesten, unfassbar geilsten, sympathischsten Menschen der Kulinarik dieser Welt, sondern es wäre auch noch Max Strohe dabei.
Sehr gut.
Aber es wären doppelte Eckart-Witzigmann-Preisträger.
Ja, das ist nicht schlecht.
Und das alle im selben Jahr. Und das ist schon allerdings beide nicht fürs Kochen.
Wie ist denn der einzuschätzen, der Witzigmann-Preis? Also ihr habt den ja bekommen für Kochen für Helden?
Ich würde sagen, das ist sowas wie der Oscar mit der Bedeutung des Grimme-Preises.
Jetzt wirklich?
Ich ja.
In aller Bescheidenheit. Ja,
ist auch der einzige Preis, den ich bislang bekommen habe.
Das ist nicht wahr.
Nein, ich habe schon ein paar bekommen. Aber das macht einen schon sehr, sehr stolz. Gerade wenn du dann auch so die Haute-Volée der Köche, die dort wirklich sind und wie sie es zelebrieren und die bisherigen Preisträger, das ist schon so die Creme de la Creme de la Creme de la Creme. Und wenn dann so zwei Jungspunde wie ich und der Max dort für unsere Aktivitäten rund um Gastronomie in einer Krisenzeit geehrt werden, ich für meine Verbalitäten und meine Verbindung und den Einsatz und er für die kreative Ideen der Nachhaltigkeit, ist das schon ganz schön geil.
Hätte das ohne Corona jemals entstehen können, Kochen für Helden? Ja, auf den ersten Blick nein, Sebastian, du spaßt, aber
nicht in dieser Form, nicht in dieser Energie, nicht in dieser nationalen Tragweite, nicht in der Präsenz wirklich aller Bundesländer und bestimmter Personen, aber es bedurfte schon eines fitten Kopfes wie Max und eine Hamburger Achse irgendwie so, um das Ganze so präsent zu machen. Da haben wir wirklich, was Gastronomie eigentlich ausmacht, warum ich das so liebe. Ich kann die ganze Welt bereisen, ich sitze in einem Restaurant, ich brauche nur sagen, ich habe auch ein Restaurant. Ah, das ist ja interessant. Und schon ist es ist wie eine schlagende Verbindung, ohne sich zu schlagen und ohne Arschlochtum. Ich weiß, ist schlagend immer Arschloch?
Nee, aber Schlagen ist schlagende Verbindung. Ist Schlagen nicht Schmiss?
Ja, aber es ist nicht immer so ein bisschen eher am rechten Rand.
Naja, wie sagt man?
Bin ich mir nicht sicher.
Da, aus dem Fenster beugen, was ich meine. Ja. Okay, Frage 1 beantwortet. Tattoo.
Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, mir ein Sixpack zu tätowieren. Da habe ich gedacht, das ist eine ganz geile Idee.
Mit Judith Rakers gesprochen?
Ja, nach unserem Podcast. Weil aus irgendwelchen Unerfindungen.
Der läuft sehr, sehr gut, der Podcast.
Ja.
Unglaublich, wie dieser Podcast ankommt mit Judith Rakers. Also Shoutout an Judith.
Sehr gut. Judith und mich. Ich war auch dabei.
Ja, aber ich
finde... Was? Ja, aber. Wo ist das Aber?
Nix, gibt kein Aber. Wollte
ich sagen.
Also Shoutout an dich und Judith.
Nee, schon an Judith.
Shoutout an Tim und Judith, Shoutout.
Nee, an Judith und Tim.
Ja, ist ja gut jetzt.
Auf jeden Fall. Und lustigerweise bin ich an einem Wagen vorbeigefahren und da war eine Herzschlaglinie mit einem Herzen. Und das ist eigentlich so ein Tattoo, was ich irgendwie auf eine Art und Weise ganz süß fand. Also sozusagen, wenn Leute Kinder kriegen oder Menschen nahestehen, diese Herzschlaglinie.
Verstehe.
Dann habe ich auch gedacht, es ist auch ein bisschen skurril.
Wobei, es könnte doppeldeutig für dich sein. Es könnte auch hier vom Podcast, man hat ja auch immer so diesen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wenn man die Stimmenausschläge sieht, könnte es doppeldeutig sein. Ja, du könntest zwei Leidenschaften von dir verwenden, Podcast und Lebenslinien.
Ich dachte, es sei eine ganz schöne Idee. Dann habe ich aber auch gedacht, das ist doof. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich wirklich ein Freak wäre, so ein Tattoo-Freak, dann würde ich mir mein Herz in echt bei halb geöffneten Brustkorb tätowieren lassen. Also so ein richtiges.
Auf die Stelle, wo es ist.
Richtig.
Wow.
Aber nicht so ein Herz, sondern mein Herz. Ich würde dann so eine, weißt du, so schon, dass es aussieht, als ob ich bei offener, so bei offenem Brustkorb durch die, also sowas finde ich immer lustig. Also wenn so Dinge sind, so ich, weißt du, wenn man sich seine Muskeln tätowieren lässt, das finde ich irgendwie ganz skurril. Du hängst
zu viel mit Lindemann ab.
Das ist aber das,
also schon sehr skurril.
Aber wenn du jetzt wirklich so, ich mach dann so das und dann denkst du, Alter, was ist das denn irgendwie so? Und dann zeige ich das und dann denkst du, du guckst richtig rein, so dreidimensional und richtig, weil das muss ja auch gehen. Oder irgendwas in Pink. Nein, das will ich nicht.
Stimmt, was Rosanes.
Nee, Herz. Ich glaube, diese und so mit halb angebrochenen Rippenknochen und so. Also schon so ein bisschen spektakulär.
Aber jetzt so.
Das finde ich sehr skurril. Oder ich würde mir irgendwas tätowieren, was mein Penis größer erscheinen lassen würde.
An welcher Stelle?
Auf dem Penis. Wo denn sonst?
Ja, gut, aber das ist, da hast du noch nicht viel von. Im Zweifel sieht es
sehr exklusiver Kreis. Ja, das ist eine optische Täuschung.
Ja, weißt du, was trifft's?
Das ist so eine Lichtschattenwelt, dass man denkt, boah, schlägt der Wellen oder was ist das? So was in der Richtung.
Das muss wehtun. Hä? Okay, Tattoo-Frage haben wir geklärt.
Ja.
Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass es mal einen Mitarbeiter gab, der sich tätowiert hatte.
Also eigentlich will Max sich seinen Penis tätowieren lassen. Ja.
Schnelle Tattoo-Stunde.
Ja.
Ist schnell gemacht.
Ja, ja. Aber das mit dem Herz ist ganz geil, finde ich.
Finde ich nicht.
Okay, gut. Und Lebensmittel ist relativ einfach.
Fünf
Lebensmittel, die ich auf eine Baustelle mitnehmen würde. Nee, einsame Insel war das.
Soll ich raten?
Ja, mach mal.
Also ich könnte mir vorstellen, Ravioli?
Nee, schon zu zubereitet.
Okay, Kartoffeln?
Jupp.
Öl?
Fett, ja.
Reis?
Nein.
Auf gar keinen Fall würde ich Reis sagen. Ich war nur nicht fertig.
Was haben wir gesagt? Bislang Kartoffeln und
Kartoffeln
Fett.
Kartoffeln und
ja.
Fett?
Ja.
Tomaten.
Oh ja.
Tomaten. Aber die italienischen.
Oh ja, Tomaten.
Du, Zwischenfrage. Ich war in Italien im Sommer. Mhm. Die Fleischtomaten, die sehen deutlich unreifer aus, sind aber die reifsten. Kann das sein?
Hä?
Die sehen eher orangig aus und noch nicht vollrot.
Nee, ist eine bestimmte Variante.
Ah, okay. Oh, die sind so gut.
Ist eine bestimmte Variante.
Warum sind die italienischen Tomaten so viel leckerer als die deutschen?
Weil du das einbildest.
Ja?
Ja. Vielleicht ein bisschen die Sonne. Vielleicht ein
bisschen. Du bist die Sonne.
Ich bin die Sonne. Aber wir haben hier hervorragende Tomaten in Vierlanden.
Vierlanden?
Alte Land.
Ah, okay. Also, Kartoffeln, Fett, Tomaten. Mhm. Dann Gin Tonic. Sag mal.
Nudeln?
Ja, bei Reis sagst du, aber Nudeln sagst du ja?
Ja.
Okay, was für Nudeln? Was bist du für ein Pasta-Typ?
Dann eher Spaghetti.
Die ganz dünn oder eher so Babette?
Spaghetti.
Okay.
Das ist die Nummer 8, glaube ich.
Ja.
Ich weiß nicht. Spaghetti definitiv. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich Zucker mitnehmen würde.
Nee, du könntest ja die einsamen Insel mal nutzen, um ein bisschen abzuspecken. Du hast ja schon Kohlenhydrate mit
Salz könnte man, glaube ich, verzichten, weil ich habe ja das Meerwasser
drin. Ja, gut, ja.
Aber Zucker, und ich glaube schon, dass man so hin und wieder so ein Suchtding hat irgendwie so, und dass wenn du nachts da irgendwie aufwachst und am Strand rumläufst, um irgendwie noch was Essbares zu finden, ist ja alles weg, ist ja nur, du hast ja nur, dass man so ein bisschen Süße im Leben, könnte ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich zu weit gehe. Du hast ja eine ziemliche Gabe, Dinge zu analysieren und dann auch zu beschreiben. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du abstürzt über eine einsame Insel, dass du dich gut selbst ernähren könntest.
Ich habe gerade eine ganz geile Idee. Wie dumm ist das mit dem Zucker? Weil ich habe ja die Tomaten. Ich bin auf der einsamen Insel. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es Sonneninsel ist.
Es ist eine Sonneninsel.
Also trockne ich mir die Tomaten.
Du hast außer so ein Tuch auf dem Kopf,
Umami.
Hast du nichts an und jeder sieht auch dein Herz dauert.
Wie genial ist diese Idee mit den Tomaten?
Ja.
Liefert mir alles. Umami.
Du machst ein Survivor-Camp.
Das heißt, ich habe jetzt noch echt einen gut, ne?
Aha. Also der Zucker ist wieder weg. Du könntest diesen Knoppersriegel mitnehmen.
Nee, Speck.
Wirklich?
Ja, Speck. Speck ist geil. Speck ist Jause, Speck ist in der Soße. Allein
was
Speck
ist, mit was ist Jause?
Ja, so eine Armbrotmahlzeit auf Brot. Mhm. Das ist runtergeschnitten. Speck ist für die Bratkartoffeln lecker. Speck ist gut. Speck ist brillante Idee. Speck. Also Kartoffeln, Tomaten, Fett, Speck und Nudeln.
Okay, also deine Neigung zum Italienischen ist unverkennbar.
Speck.
Ja gut.
Kartoffeln.
Der Italiener, was ist der italienische Speck? Schinken. Parmaschinken.
Ja, aber ich bin eine Mischung aus dem asiatischen Italiener mit norddeutschen Wurzeln.
Ganz klassisch. Okay, ja, gut beantwortet.
Dankeschön.
Die Fragen. Das lieber Max. Nein, das habe ich zu Max gesagt. So, bist du bereit für die nächste Frage?
Ich bitte drum.
Die wird emotional.
Ach Gott.
Moin. Sag mal, kann man Tim Melzer eigentlich auch weinen? Und wenn ja, wann war das letzte Mal?
Wer ist das?
Steffen aus Mainz.
Boah, also bei aller Liebe. Ich weiß, also ich bin jetzt nicht so ein Heuler, der jetzt aus ganz, also der so stundenlang sich irgendwie aufs Sofa legt und weint. Aber es gibt ganz viele Momente, also pro Woche kann man schon sagen, wo mir ganz kurz die Unterlippe zittert oder wo ich. Und das gibt unterschiedliche Momente. Das ist von außen sehr gut beeinflussbar durch Filme und Musik. So, es gibt immer wieder so Sequenzen, die ich ganz, ganz toll finde und wo ganz kurz so die Augen ganz leicht feucht werden.
Dass keiner sieht oder ist es egal?
Das ist mir relativ egal, weil ich bin ja jetzt nicht so. So, dass ich da wirklich so dieses dieses Kinderrotznasenheulen habe. Ich kann auch in dunkleren Momenten des Lebens einfach mal sitzen und Tränen haben. Also das finde ich gar nicht schlimm. Das ist so ganz gut. Das ist auch manchmal ein Relief. Manchmal wünschte ich mir, man könnte mal weinen, wenn der Druck groß wird oder so. Oder wenn so Dinge sind, und wo ich denke. Und da habe ich einfach eine Eigenart. Irgendwie in dem Moment fahre ich alles hoch irgendwie und bin dann wirklich nur auf Attacke ausgelegt. So, dass ich hin und wieder mal denke, auch so ein bisschen Heulerei wäre auch ganz geil. Weil, wenn du denn mal weinst, zum Beispiel, wir sind noch gar nicht so lange her, ein Freund von mir ist viel zu früh gegangen, merkte ich richtig so, im ersten Moment war ich schockiert, ob meiner Nicht-Trauer, so, ich war relativ, und erst als ich merkte, dass alles organisiert ist, erst als ich merkte, dass alles in Bahn läuft, hatte ich Zeit für meine eigene Trauer. Und dann war Weinen ein herrlich druckentlassender Moment. Also das ist so. Es dauert bei mir nicht so lange, sondern ich bin dann relativ schnell. Und die anderen Punkte, wann ich weine, die erzähle ich nicht.
Und kann sich jemand bei dir ausweinen?
Ja, super.
Ja?
Ja, total. Also ich,
bist du der Armnehmer dann? Wenn
ja, kommt Kumpel drauf an, kommt, wie sehr oder? Die Rotze läuft. Also wenn es nur die Tränen sind, dann ja. Aber wenn da schon so langsam der grüne Faden aus der Nase rausläuft, dann ja, tue ich, ist schon so.
Und dann kommen auch keine dummen Sprüche und keinen stell dich nicht so an, du Pussy, sondern dann bist du wirklich der gute Freund, der sich das anhört und richtig mitmacht.
Ja, also ich setze mich dann daneben und warte, bis er fertig. Ja. Weil ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn jemand weint, zu trösten. Das finde ich grauenhaft. Das finde ich, also,
ja, ist das ist so schlimm. Ja, doch, so, offensichtlich so, schon. Ja.
Was hast du denn? Komm, ich nimm dich mal. Und wo ich sage, nimm die Finger weg, fass mich nicht an. Ich will, warum nimmst du das weg? Nimm die Finger weg, fass mich nicht an. Das ist so, ich will in dem Moment sein. Aber zu wissen, dass da ein Freund ist oder eine Freundin, die einfach nur sagt, ich bin da. Wenn was ist.
Und dich fragt, ist ja auch schön.
Nee, nicht fragen. Nicht ansprechen.
Nein, aber auf dich zukommt in dem Moment. Und dir das,
Arm nimmt?
Dir das Vertrauen ausspricht, sich mit dir dieser Situation hinzugeben.
Genau. Und ich sitze dann und ich mache dann ein bisschen, frage dann auch mal vielleicht so, magst du was trinken?
Ja.
Magst du was essen? Also eher eine Banalfrage, um vielleicht so eine kleine Öffnung zu finden in dem Moment, um das wieder, aber ansonsten laufen lassen.
Ja, das passt.
Also Rotze wegwischen, den Rest laufen lassen.
Okay. Dankeschön, Tim. Und Dankeschön, Steffen aus Mainz. Obwohl Mainz. Na gut. Also, jetzt kommt die nächste Frage. Und zwar, ich habe eine Frage an Tim. Schon wieder Sebastian Tillmann? Ah, ich habe das vorhin verwechselt. Ist auch egal. Ist es Tina, einmal Sebastian. Bitte,
alles gute Vorbereitung.
Hallo Sebastian, hallo Tim. Ich habe eine Frage an Tim. Ja, danke. Da ich letztens eine alte Folge Lanz kocht gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob du, Tim, wenn es noch einmal eine Folge gäbe, bei der du die anderen Köche aussuchen dürftest, erstens überhaupt an dem Format heute nochmal teilnehmen würdest. Erste Frage. Zweitens, wer die anderen Köche wären. Grüße an euch beide, Sebastian.
Ja, kann ich sehr einfach und sehr schnell beantworten. Es ist eine der schönsten Sendungen gewesen, die ich machen durfte. Gerade wenn 5 Köche nebeneinander stehen und sich gegen, also gerade als es noch so jungfräulich war, und sich gegenseitig vollspoilern in ihrem eigenen Größenwahn und in ihrer Performance des Kulinarischen und dabei auch relativ offen und schmerzbefreit auch Kritik üben über Dinge, die sie vielleicht anders sehen würden, bis hin auch wirklich mal zur Eskalation. Diese Sendung hat für mich einmal angefangen.
Gespielte Eskalation oder richtige?
Nee, es gab auch richtige.
Ja?
Ja, ja. Also es gibt eine kleine Geschichte, ich sag den anderen nicht.
Ja.
Zwei Köche, einer davon war ich, haben sich so miteinander in die Haare bekommen, dass der eine, in dem Falle ich, beleidigt war und die Sendung vorzeitig verlassen.
On camera.
On camera. Und war aber sehr geschickt abgegriffen. Und der andere war genauso beleidigt, wollte auch die Sendung verlassen. Der Moderator hing hilflos zwischen uns Dieven und versuchte zu sagen, jetzt sag ich doch nicht so, du verbietest mir den Mund nicht. Jetzt lass ihn doch auch mal.
Vor Zuschauern?
Ja, ja. Aber alles toll. Wurde gut zusammengestellt. Hinten raus haben wir es dann so geregelt, also ich sag mal, die atmosphärischen Bilder kamen von den ersten 20 Minuten, wo wir uns noch nicht gestritten haben. Und die anderen Bilder haben sie im Wesentlichen die anderen drei gezeigt. Okay. Haben sie sehr gut gelöst. Das war schon, es war auch so ein Fremdschämen-Moment, auch meinerseits irgendwie so, du merkst es im Publikum, war so, so, hätten jetzt nichts dagegen, woanders zu sein gerade, weil es echt unangenehm war. Okay. Und diese Sendung hat mal angefangen mit 5 Köchen, damals unter dem Namen Kerners Köche. Und da war Sarah Wiener, Ralf Zacher, Johann Lafer und wirklich jemand, der komplett unterschätzt ist, Rainer Sass, unser norddeutscher Koch und ich. Und wir waren, glaube ich, an Charakteristik durch nichts zu übertreffen. Wir hatten alle Attitüde, wir haben uns alle gnadenlos selbst überschätzt und halten uns bis heute auch immer noch gnadenlos für die besten Köche. Und diese Chemie war einzigartig. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar für, genau in dieser Runde mitgewirkt zu haben.
Ist der Zacher ein guter Koch?
Ich würde sogar sagen, dass er einer der besten ist, die wir haben.
Irre.
Nur keinen richtigen Zugang gerade dazu findet, im Sinne, dass er gerade kein Projekt, er hat ein kleines Projekt in Berlin, aber dass er wirklich diesen Spagat zwischen Medien und echtem Kochen nicht hinbekommen hat und auch trotzdem immer Koch sein wollte. Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich bin Koch, nach wie vor, bin aber im Wesentlichen ja Gastronom geworden. Ja. Und deshalb fällt mir der Spagat nicht ganz so schwer. Ralf ist schon jemand, der durch seine eigene Handschrift unfassbar kreativer Koch, lange bevor Kreativität großgeschrieben worden ist, ein sehr guter Geschmackskenner. Wirklich brillant. Und hatten am Anfang immer so ein bisschen, lustigerweise sind wir keine besten Freunde. Aber ich schätze ihn sehr. Aber bei uns
weil ihr einfach keine Freunde seid oder weil ihr weil's irgendwie irgendwas, eine Chemie?
Irgendwas passt da nie. Also wir jedes Mal sagen, warum ist das so? Wir können es uns nicht erklären.
Kann ihr mal einladen.
Kannst du, sehr gerne. Passt wirklich irgendwie, aber es ist nie so, dass wir Best Buddies sind und noch. Und wir sind schon um die Häuser gezogen, auch in der Truppe mit Marquardt und Mario, also Kotaska und diesen ganzen Jungs, also was eine gute Bande ist.
Ja, Marquardt und Zacherl passt irgendwie, finde ich.
Ja, und auch Mario Kotaska passt und Andi Schweiger. Also es ist schon eine bunte, wilde Truppe. Und wir waren eher so die Enfants Terribles, während ja die anderen so ein bisschen das war. Sarah war ein bisschen Nachhaltigkeitsköchin. Und wenn wir wirklich eine lebende Mutter der Nation kulinarisch haben, jemand, der nie Koch gelernt hat, eigentlich ein kochender Versicherungsvertreter ist, ist das Rainer Sass. Und wenn man sich wirklich mal mit seinem Werk beschäftigt, und das meine ich ernsthaft so, es gibt eigentlich heutzutage nichts auf dem Markt, was Rainer nicht vor Jahren schon gemacht hat.
Ja, das ist ein Shoutout, das muss also man dazu sagen.
Wirklich eine Kreativität und natürlich hat er seine bollerige und manchmal laute Art oder so. Und vielleicht ist es auch manchmal das Problem für die Restwelt, dass er nie Koch gelernt hat, sondern einfach so durch die Leidenschaft ist. Aber was die Kreativität der Formate anging, hat er abgeliefert wie kaum ein anderer.
Also, Rainer Sass, Ralf Zacherl und Luki Wagner steht auch noch auf der Liste. Ich wollte gerade aufzählen, wen man hier einladen kann. Nein, wen man hier mal einladen kann. Johann Lafer war dabei. Okay, also das war das. Also
das Geile ist, wenn wir Rainer Sass einladen, dann brauchen wir das zweite Mikro nicht, weil der brüllt so laut, dass meins reicht.
Ja?
Ja,
das
der
ist
hat
sehr, das ist sehr interessant.
Wir haben ein schönes Gastkochen zusammen gemacht. Ich habe dem Tonmann 50 Euro extra gegeben, damit er eben Saft abdreht. In der Hoffnung, auch mal zu Wort kommen zu dürfen.
Und es
hat nicht funktioniert.
Also die erste Frage ist quasi mit Ja beantwortet. Und zweitens, wer wären die anderen Köche? Dürftest du sie aussuchen?
Habe ich doch gerade gesagt.
Dürftest du sie jetzt aussuchen?
Ja, immer noch.
Das sind die immer noch?
Das sind die.
Ah, alles klar.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, finde ich gut. Gut, also, dann kommt, Achtung, die nächste Frage, die bezieht sich so ein bisschen auf die Folge mit Judith Rakers, die zuletzt am Start war. Obacht.
Hey Tim, was mich mal interessieren würde, hast du eigentlich noch mehr Fetische außer Hühnerachseln?
Danke dir.
Das war wirklich sehr komisch, Tim. Das war wirklich sehr komisch. Wie kommt allein auf das Wort Hühnerachseln zu kommen? Ist irgendwie.
Wie nennt man das denn sonst?
Weiß ich nicht.
Wie nennt man den Bereich, wo der Arm in die Schulter geht?
Ja, Achsel. Ja, schon, aber ja. In Bezug auf ein Huhn.
Ja, aber ist ja, der Flügel ist der Arm und die Schulter sind die Schulter und dann ist das halt die Hühnerachse. Ja, ich fand okay. Das gar nicht. Aber das Ding ist ja eigentlich, dass wenn du da zwischen die Federkiele reingreifst, dann ist da ja die nackte Haut und dann fühlt sich das an wie Achselhaut.
Ja, ja, ist ja gut. Also hast du noch einen anderen Fetisch, außer diesen Fetisch? Muss kein sexueller sein.
Nee, nee, das hab ich schon verstanden. Ich habe ja auch nichts mit den Hühnern. Ich sage ja einfach nur so, dass das hat nichts Sexuelles.
Oh Mann.
Nee.
Gar nichts?
Nee, würde ich nicht sagen.
Maggi oder.
Nee. Ist ja kein Fetisch. Also, ich bin sehr haptischer Vorliebe. Mensch. Also, es gibt viele.
Ah ja, das ist
so.
Gut.
Ich fasse schon gerne Dinge an.
Verstehe ich.
So, und da, egal in welcher Welt ich unterwegs bin, in der Lebensmittelwelt.
Hier, jetzt Kohlerei. Achtest du da auf die Materialien, wie die sich
komplett,
anfühlen?
Komplett.
Ja, ne? Also, das
komplett.
Ist doch sowas.
Also, ich alleine hätte es, weil ich war mal im St. Petersdom. Mhm. Und da ist irgend so eine Statue, der hat schon keine Zehen mehr, weil so viele Leute da anfassen. Ja. So, und so ist es bei mir in der Bollerei, bloß dass sie groß genug ist. Aber ich streichel fast alles. Ich gehe in die Küche, streichel die Arbeitsplatte, ich streichel das Metall der Küchenblöcke. Ja. Ich streichel Materialien, das Leder, wenn das so eine bestimmte Art hat. Ich mag das, wenn das hier mag ich zum Beispiel.
Mhm. Tim fasst mich gerade an.
Nee, das mag ich nicht. Das ist so, wir haben hier so Schalldämmmaterial. Und wenn man da so
reinkommt. Früher waren das so Eierschalen. Ja. Jetzt sind das so ja. Schalen.
Also ich fasse einfach Dinge sehr gerne an und ich bin halt haptisch. So Holz. Schön geschliffenes Holz. Eine Eloxierung wie das hier. Finde ich alles schön.
Ach, allein das Wort Eloxierung ist ja natürlich schon.
Deshalb finde ich zum Beispiel, muss ich sagen, es gibt Laptops einer bestimmten Marke, die fühlen sich anders an als die anderen.
Das stimmt.
Und das mag ich sehr.
Ja.
Es ist ein Handschmeichler.
Du kannst ja auch den Namen sagen.
Nee.
Vielleicht kriegst du ja noch eins. Okay, verstanden. Ja. Frage beantwortet.
Ich bin, also wenn ich Fetisch hätte, dann wäre ich, Haptik. Ich glaube, das ist einer der Sinne, die ich nicht verlieren möchte.
Gibt es einen Lieblingsplatz in der alten und auch in der neuen Bullerei, wo du sagst, oder ist es der an der Bar, wo du sagst, das ist, also gar nicht Platz, Gegenstand?
Peter und Ecktisch.
Was?
Wir haben einen Tisch im Deli vorne gehabt, der bestand aus zusammengesammelten Schwemmhölzern.
Ah ja,
der wurde zusammengesetzt. Das ist ein Künstler aus Belgien, meines Wissens nach. Und der war mit einer, keine Ahnung, 26-fachen Bootslacklackierung versehen. Und der hat sich angefühlt wie so ein rasierter Meerrettich-Arsch. Also wunderschön. eine Haptik, die ist einzigartig.
Und
wunderschön.
Und gibt's warm. Nicht mehr?
Doch, gibt's auch. Ja.
Also aber kommt wieder in die Bullerei.
Genau. Ja. Cool. Aber dieser Lack auf diesen Platten, traumhaft schön. Traumhaft schön.
Sag nochmal.
Traumhaft schön. Also wirklich, guckt euch das Ding an. Also generell so Sachen, die. Also vielleicht ist es. Nee, der. Es ist das. Der ist es durch nichts zu ersetzen. Der ist warm, der ist fast lebendig, der ist samtig, der ist glatt, der ist kühl und das ist einfach so buh.
Okay.
Ja, vielleicht lackiere ich mich mal mit Bootslack.
Hast du was aus der alten Bullerei mitgenommen als Andenken?
Zu Hause?
Ja,
generell? Fußboden.
Fußbodenplatten, ja. Stimmt, hast du schon mal erzählt.
Ich habe den alten Blauschiefer ein paar Quadratmeter mitgenommen und möchte die bei mir verlegen.
Ich bin
und ansonsten ist es eher so, wenn ich was nach Hause mitgenommen hätte, war es bei mir schon zu Hause.
Ja.
Die Bullerei ist ja so persönlich, dass so viele persönliche Gegenstände da drin sind. Ich sage nicht welche, aber es ist eigentlich bin ich so wie hieß der andere nochmal mit dem Schnauzbart?
Koch?
Ja, nicht Koch. Horst Lichter. Der hatte ja so ein buntes Sammelsorium und hat da an seinem Holzkohleofen.
Verkauft jetzt bei Bares für Rares. Genau.
Ich glaube auch wirklich, dass eigentlich sind das wirklich Statisten,
die seinen Keller leer kaufen.
Die komplett seinen Keller verkaufen.
Nicht doof.
So,
kein
blödes Konzept. Das wäre richtig smart.
Kein blödes
Konzept. Weil ich meine, der hatte so viel Kram in seiner Bude. Und ähnlich habe ich das auch, nur ein bisschen anders.
Also ich war einmal im Lager von der Bullerei, im Außenlager.
In welchem? Wir
hier?
Haben mehrere
inzwischen. Ja, okay, siehst du, ich kenne nur das auf dem Fleischgroßmarkt und mit Betonung auf groß.
Groß.
Da dachte ich schon, mein lieber Herr Gesangverein, geil, stimmt, das war ja meine Bullerei. Ach, stimmt, und das war meine Bullerei. Das sind schon schöne Sachen.
Sammelt sich schon viel an.
Wirklich geil.
Vielleicht machen wir mal einen Flohmarkt.
Der Boden im Delhi ist ein neuer, habe ich gesehen. Ich verstehe den nicht. Erklär mir den mal. Was ist das?
Der Tuschstein.
Und ja, die Frage, ob du den schön findest, kann ich mir sparen. Du findest den logischerweise schön. Ich finde den
hell.
Ja, irgendwie war ich überrascht.
Ja, der ist noch nicht, also er ist heller. Ist ein heller Naturstein. Mhm. Der wird leben. Der braucht, das ist ja das Problem einer Gastronomie. Wenn du einen Boden einsetzt, der von vornherein schön ist, dann ist er auch schnell langweilig. Mhm. Und ich finde, eine Gastronomie muss ja leben. Sie muss die Spuren aufnehmen. Ja. Und dieser Boden altert wunderschön.
Aber du verstehst, was ich meine, ne?
Ich weiß komplett, was du meinst. Das ist ein bisschen wie ein neuer Terrassenstein, der noch kein Moos angesetzt hat.
Ich hatte kurz gedacht, die haben das ausgenutzt, dass du im Urlaub bist und gesagt, wir nehmen jetzt den. Der will die roten Wände, wir nehmen den hellen Stein. Hey. Hallo Fiete-Team, beziehungsweise Sebastian. Ich habe eine Frage zum Portwein aus einer der letzten Folgen.
Ach, du Kracke, ja.
Tim spricht über diesen Portwein und ist davon begeistert. Kannst du oder Tim mir den Namen von diesem Portwein nennen? Ich würde mich sehr darüber freuen. Grüß, Mayo.
Nein, kann ich nicht.
Was, hast du keine...
Musst du recherchieren.
Du trinkst immer einen in der Badewanne mit Max, hast du erzählt?
Ach so, ja, aber Entschuldigung. Das
vielleicht
ist eine,
meint er den, ich weiß nicht.
Nee, wenn er den meint, den ich jetzt während der Zeit abends in der Badewanne genommen habe, untenrum frei, schwingt, aber mit Schaum bedeckt, dann über FaceTime verbunden mit meinem Freund Max Strohe, der übrigens das Gleiche gemacht hat. Der braucht allerdings keinen Schaum, weil da schwimmt nichts drauf. Und wir haben Portwein getrunken, das war eine Lieferung, eine Auswahl, die mir Johannes King zur Verfügung gestellt hat, die ich käuflich erworben habe, die sich wirklich einmal über diverse Stile und Jahrgänge und auch Lagerungen sozusagen gezogen hat. Deshalb müsste man schon sehr explizit jetzt wissen, welchen er meint. Wenn er Fragen hat über Portwein, ich glaube, Johannes King versendet auch, bitte an Johannes King wenden, denn der ist der Master of Portwein.
Master of Portwein und Master of Drinks. In der guten Botschaft gibt es jetzt eine Saftbegleitung. Ja. Das ist eine interessante Idee.
Ja, wie vieles in der Gastronomie ist das auch nicht meine Idee. Es ist nur inzwischen, glaube ich, eine relevante Ergänzung zum allgemeinen Getränkekonzept. Mein Problem ist, ich trinke ungern Wasser zum Essen. Und bei aller Liebe, ich will auch nicht immer Wein trinken. Das ist irgendwas. Ich trinke kein Bier, ich finde zu Cola. Also gestern hatte ich noch einen Gedanken, Apfelsaft oder Cola sind die oder Spezi sind die besten Getränke zum chinesischen Essen.
Ja, Spezi, definitiv Spezi, in der Tat.
So, also wo gemacht. Ich wirklich gedacht habe, so chinesisches Essen schreit nach einer bestimmten Variante von Softdrinks und das ist Spezi, Cola oder Apfelsaft.
Ich war letztens bei Erikas Eck essen und da geht für mich auch nur Spezi. Ja. Egal, was man isst, Erikas Eck ist Spezi.
So, darüber hinaus, wenn du jetzt aber normal und abwechslungsreich essen möchtest, gibt es kaum Getränkealternativen. Es sind immer Schorlen und wir sind leider noch in der Welt unterwegs, dass Schorlen immer viel zu süß sind. So, und viel zu eindimensional. Und dann gab es, und ich habe es das erste Mal genossen im MoMA in Kopenhagen, eine unfassbar spannende Saftbegleitung, die alles auch richtig gekostet hat. Also ich sag mal, ich glaube, ich habe für 8 Gläser schon auch 80 Euro bezahlt. Also pro Saft. Und das war eingeschenkt wie so ein Wein. Aber die Idee dahinter fand ich sehr, sehr smart. Und ich hatte bislang nie einen Mitarbeiter gefunden, der Lust hat, sich da einzubringen und da wirklich Besonderes zu machen. Und Mary, unsere Barkeeperin aus der Bullerei, die jetzt in der Botschaft ist, hat sich da die letzten Wochen und Monate so reingefunzt und hat Herausragendes erreicht, hat sich ein bisschen nebenbei schlau gemacht, eigene Ideen gehabt, mit mir immer ein bisschen abgesprochen, warum, wieso, weshalb. Und jetzt sind wir so weit, dass wir, ich glaube, eine wirklich gute Alternative zum Alkoholkonsum anbieten zu können, weil es nervt auch, wenn du immer so ein leichtes Kleben hast beim Essen gehen. Und es ist mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Mühe verbunden, dieser Saftwelt und das sind Essenzen, Auszüge, also da sind so unfassbar viele Varianten, natürlich auch teilweise Molke-Drinks, die aromatisiert werden, einige einfacher in der Herstellung, einige wirklich, die Wochen brauchen, bis sie fertig sind und das bieten wir jetzt parallel an zu unserem zur normalen Weinbegleitung oder zum normalen Getränkeportfolio, weil ich schon ein bisschen müde war von Fritz Cola. Also ich sag mal so, ein bisschen die meisten Gastronomen, und das meine ich nicht böse, aber wir sind manchmal sehr bequem und wenn du Fritz Cola auf der Karte hast, dann warst du schon nachhaltig. Ah, ja, und da habe ich gedacht, nee, die Welt geht weiter, die dreht sich weiter und Das fand ich ganz spannend. Ich denke auch, dass früher oder später nochmal Tee eine große Rolle spielt, denn ich bin ja viel vom Essen im orientalischen, asiatischen unterwegs, weil da habe ich momentan den größten Lernfaktor. Und Tee ist manchmal ein sehr angenehmer Begleiter zum Essen.
Aber jetzt nicht als Beuteltee, sondern tatsächlich dann kredenzt in einem...
Kann auch ein Beutel sein, keine Ahnung. Aber so, ich sage aber nur, das ist die Welt, in der wir uns gerade bewegen. Und das ist wirklich spannend, weil angenommen, du tinderst mal wieder. Hast du eigentlich wie viel Prozent im Match?
Wie bitte?
Wie viel Prozent
Match? Ich tinder nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee.
Alternative?
Nee, gar nicht.
Aber so früher in der früheren Welt?
Also für Selbstbewusstsein erschreckend wenig.
Ja?
Ja, ich hatte immer nur Fotos mit dir.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Nee. Es ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, man schiebt nach links oder nach rechts?
Genau. Also so viel war das jetzt nicht.
Gut. So, jetzt hast du mal auf rechts, ist glaube ich richtig.
Rechts ist plus. Also
das
gut.
Meine ich so. Jetzt haben beide nach rechts gewischt, ihr geht abends Match, essen.
Genau.
Und jetzt ballerst du dir so ein und jetzt matcht das hinten raus noch und dann geht halt nichts mehr. Ist ja auch dumm.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem Genuss zu haben und nicht wie so ein Asket rüberzukommen, so ich trinke nicht, ich spiele nicht, ich rauche nicht.
Aber manchmal brauchst du ja so einen Grundpegel. So das kann man ja auch sagt, Glimmer.
Nein, das ist ja auch gut. Aber du brauchst auch eine Alternative, wenn du es halt.
Ich bin voll bei dir. Ja, ich bin voll bei dir.
Und da gibt es relativ wenig und deshalb machen wir jetzt eine Saftbegleitung, das nicht bei jedem. Da kannst du dich frei für entscheiden. Genauso wie du dich entscheiden kannst, ob du Cola, Fanta oder Apfelsaft trinken möchtest. Oder eine Weinbegleitung oder ein Einzel. Ein bisschen hochpreisig noch. Wir versuchen das gerade ein bisschen nach unten zu drücken. Aber
die ist eh fleißig und umtriebig, die Mary.
Mary, ja, wirklich. Also aber nochmal, wir haben momentan die Bilder abgehängt von der Wand in der Küche, wo ja alle die Mitarbeiter hingen.
Vor der Küche.
An der Küche, Außenwand. Außenwand. Die sind alle abgehängt und wir werden jetzt neue Bilder wieder starten. Es wird wieder langsam sich zusammenfügen. Wir hängen nicht die alten wieder auf. Wir hängen das wieder neu auf.
Wir hatten Mitarbeiter-Shooting, vor ein paar Wochen.
Und da werden jetzt peu à peu wieder Bilder hinzukommen und was sich jetzt schon wieder rauskristallisiert.
Nur Bilder von dir.
Nee, drüber.
Übrigens, was die wenigsten wissen, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so sein wird. Ist vorbei. Es gab, liebe Leute, es gab tatsächlich einen Hidden Place in der Bullerei hinter einer Säule zwischen Damen- und Herrentoilette. Wer da geguckt hätte, hätte ein Foto gefunden von Tim im blanken Arsch.
Ja, untenrum frei.
Ja.
Ist immer das, wenn ich einem Fotografen sagen will, ist gut, jetzt ziehe ich die Hose runter.
Ja.
So, weil die meisten können das dann nicht verwenden für eine Werbekampagne.
Im Kühlschrank stehen, glaube ich.
Genau. Ja. Genau. Und ganz der Fotograf wollte noch und noch. Dann haben wir halt die Hose runtergezogen und dann hat er das Ding. Und er fand, das Foto war sehr gelungen. Sehr ästhetischer Hintern. Schön fleischig.
Ja, die einen.
Ganz leichten Zellulitis-Ansatz.
Sehr rosa. Vielleicht kommt daher der Spleen für rosa. Das ist noch ein Fetisch. Rosa.
Nee, rosa ist kein Fetisch. Nee, so weit würde ich nicht gehen. Und dieses Bild hing über 2 Jahre in der Bollerei. Drei Jahre, glaube ich, in der Bollerei. Aber wirklich so versteckt. Du musstest schon dich wirklich dafür interessieren und ganz genau dir diese Bilder angucken und dann hättest du mich untenrum.
Ja, sehr interessant. Also wirklich, finde ich auch sehr. Bist du bereit für Kritik?
Ja, also Kritik ist ja generell eine Sache. Jemand, der sagt, ich lese gerne Kritik. Das ist eine der dümmsten, arschkriecherischsten Antworten oder
kann auch gut sein.
Ja, aber man will keine Kritik.
Ich wollte
nicht,
wenn
du was mit Leidenschaft machst.
Wie gehst du damit um, wenn du wirklich. Also wenn dir wirklich jemand mal was so richtig Böses schreibt.
Ja, was denn?
Ja, was weiß ich. Aber nimmst du das dann mit ins Bett und hinterfragst dich und nimmst es wirklich?
Habe ich noch nie gehabt.
Nee?
Nee.
Also pass auf. Moin. Ich hatte mich riesig auf die Folge mit Hendrik Thoma gefreut.
Mhm.
Leider hatte Sebastian vergessen, dem Melzer seine ADHS-Tabletten in den Marmeladenwein zu mixen.
Mhm.
Ich fand es echt störend, den hochkompetenten Gast ständig mit Wein unwissend zu unterbrechen.
Mhm.
Bei allem Respekt vor Tim Melzer, aber das war too much. Die Sendung hätte lehrreicher sein können. Kleine Anregung, doch mal den Gast ausreden lassen. Ansonsten, Männer, weiter so geiles Format. Grüße aus Düsseldorf, Sebastian Schneider.
Verstehe ich genau, was er sagt und deshalb auch hier wirklich meine Empfehlung, wenn er wirklich Interesse hat, dann soll er sich bitte mit Hendrik Thoma beschäftigen und möchte ihm auch so auf seinem Podcast folgen, denn er hat einen eigenen, wo hochdezidiert eben auch über Weinkulinarik gesprochen wird. Meine Aufgabe ist immer, und da bin ich wie ein renitenter, kleiner, aufmüpfiger, halbstarker 15-Jähriger aus Pinneberg mit HSV-Kutte, ich möchte eine Sprache sprechen, die alle verstehen. Ich arbeite nicht für die Spitze, ich arbeite für die breite Masse, dass ich ihm gerne, und wenn ich den Eindruck habe, dass man sich vielleicht in einer Information verliert, die vielleicht dem nicht ganz geschulten Ohr noch nicht genügt oder zu viel ist, das gut, dann unterbreche ich. Weil wir haben, es gibt den Feinschmecker-Podcast, es gibt den, keine Ahnung, den, wie gesagt, Hendrik Thoma-Podcast. Es gibt auch Wein-Podcaste, wo sehr dezidiert über Wein gesprochen wird. Und ich empfehle es wirklich, jemand, der so interessiert ist, da auch zuzuhören. Aber Fide Gastro hat eine eigene Tonalität und davon werde ich nicht abrücken.
Kommt doch immer mal wieder.
Sonst, ich meine, das ist ja das Besondere. Warum guckt man sich die NDR-Talkshow an oder die Radio Bremen-Talkshow? Es sind am Ende des Tages dieselben Fragen, nur durch einen anderen Katalysator gejagt. Hm. Und das macht es doch im Endeffekt auch aus. Jeder hat eine eigene Sicht auf die Welt. Die ist auch gut und ich finde, diese Kritik höre ich mir gerne an, weil ich ihm eine Alternative anbieten kann. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde vielleicht mir Mühe geben, hin und wieder mal ein bisschen. Aber ich finde, das ist von Tag 1 zu Tag jetzt schon, also heute jetzt nicht. Heute rede ich schon sehr viel.
Nee, gut, aber das war auch die Idee dahinter.
Also aber schon so auch, dass ich so langsam gelangweilt bin von
mir. Ja, wobei, was tatsächlich so ein bisschen stimmt, ist, dass oft Fragen bei uns so ein bisschen untergehen, weil die Antwort überbeantwortet mit was anderem wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das passiert halt.
Man geht zu dezidiert ran. Und ja. meine Didaktik ist, erklär es doch erstmal einem Sechsjährigen. Und ich bin, weil ich habe so, ich hab so oft erlebt, dass ich mich informieren möchte und dann kriege ich eine Antwort und denke so, Digga, ich bin Koch. Mit wem redest du hier gerade? Also ich bin so, also gerade Bildungsaufbau fällt oft sehr, sehr schwer. Und ich möchte nicht, dass Leute nur Plattitüden nachplappern, weil irgendein schlauer Kopf die gesagt hat, sondern ich möchte, dass die verstanden werden und auch für die Person selber inhaliert werden. Und deshalb unterbreche ich hin und wieder.
Okay, also mein lieber Sebastian Schneider, das ist die Antwort auf deine Frage.
Gute Frage, gute Kritik. Auch den spitzen Unterton, den ignoriere ich
mal. Ja, vielleicht passend anschließend diese Frage von...
Nochmal, wie hat er es formuliert? Da muss man immer ganz kurz gucken.
Was meinst du? Frag mich.
Ja, lies nochmal vor.
Moin. Ja. Ich hatte mich riesig auf die Folge mit Hendrik Thoma gefreut. Zurecht. Leider hatte Sebastian vergessen, dem Melzer seine ADHS-Tabletten in den Marmeladenwein zu mixen.
Ja, und da muss man jetzt sagen, krieg dich in den Griff. Wieder bin ich persönlich bei meiner Antwort geworden und man muss mich nicht darstellen wie ein dummes Kind. Mhm. So, wenn du ernst genommen werden willst, musst du nicht mit der Beleidigung in den Satz einstarten.
Siehst du, als hättest du es gewusst, kommt von, er nennt sich Digger, die folgende Frage.
Ja.
Ey Tim, sag mal. Was muss man eigentlich machen, damit du einen respektierst? Also wann verdient man sich deinen Respekt?
Das ist ein Hamburger.
Das ist ein Hamburger. Sehr schnell, sehr einfach. Wenn ich ihm glaube, also wenn ich merke, dass der Mensch, Mann, Frau wirklich für irgendwas brennt, ohne sich auch nur in Zügen über die Menschen lustig macht oder sie nicht ernst nimmt, für die er das tut. Soll heißen, wenn ich zu viel Kommerz rieche, finde ich das nicht gut. Mhm. Wenn hier Leute sitzen, die zu viel was verkaufen wollen, hatten wir ja auch schon den einen oder die eine andere, dann kann ich das nicht so richtig ernst nehmen. Das ist dann so ein bisschen, ich mag schon Menschen, die gerade sind. Ich mag Menschen, die für das einstehen, was sie machen. Und ich mag auch Menschen, die, und das habe ich nur wirklich auch oft genug bewiesen bei einem Größenwahn, den ich an den Tag lege, dass ich schon selbst reflektiere und auch gucke, wo meine Grenzen sind und auch über die ohne Wenn und Aber reden kann. Aber mein Respekt hat eigentlich erstmal jeder, auf den ich treffe. Hm. So, und wenn je verbaler ich daneben bin, so dir gegenüber, du hast ja meinen Respekt. Das weißt du auch.
Ja, ja, ja.
So. Das ist für die Außenwelt manchmal schwer nachzuverstehen. Tim und ich respektieren uns aufs Äußerste.
Rau.
Ja, Tim Rau und ich. Aber wir haben halt einen anderen Umgang, damit umzugehen. Ja. Wir gehen einfach anders damit um. Vielleicht ist die Ebene, je schlimmer ich über jemanden rede, außer wenn ich wirklich mal garstig werde, und das ist, glaube ich, hier noch nicht wirklich passiert, einmal, und das haben wir alles Gott sei Dank rausschneiden lassen, grundsätzlich respektiere ich die Menschen und ich finde, das ist eine der schönsten Eigenschaften, die ein Mensch auch nur haben kann. Respekt vor dem anderen.
Ja, definitiv.
Und Respekt vor der Haltung und der Welt des anderen.
Mhm. Tim, wir kommen so langsam zum Ende.
Das war schon mit Kritik.
Viel mehr war es nicht.
Na komm jetzt.
Nee, ich sag's dir ganz ehrlich, es kam noch ganz, 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 ganz oft, aber das ist nun auch nichts Neues.
Schmatzen, schlürfen. Ja, Entschuldigung, das ist neu für uns, ja, aber wir arbeiten dran.
Das gab's noch ganz, ganz oft und ansonsten warten wir auf die Kritik, wenn wir die Sendung mit PM Krause ausgestrahlt haben, würde ich sagen.
Wird das so schlimm?
Na, das wird einfach nur witzig.
Wird das so schlimm?
Nein.
Nein. Tim. Aber Kritik generell ist wirklich die ich sag mal, wenn eine Kritik mit einer persönlichen Umschreibung anfängt, denke ich, dann ist sie nicht angemessen.
Ja,
ich habe eine Kritik bekommen in der Bullerei, darüber, dass ich, wie auch immer ich da rumgelaufen bin, aber damals hatte ich irgendwie so eine...
Visuell.
Ja, eine Jeans an, die so ein bisschen shabby war, in Anführungszeichen.
Bootcamp. Style.
Ja. Style, so. Muss man einfach sagen. So eine Workwear-Jeans irgendwie so. Und dann ging jemand erstmal wahnsinnig lange darüber ab, wie ich ausgesehen habe, um dann auf den Punkt der Kritik zu gehen, der vielleicht angemessen gewesen wäre, aber von dort aus gesagt, wo ich dann gesagt habe, naja gut, so ernst kann ich dich auch nehmen.
Apropos Aussehen, wir haben einen Zuhörer seit erster Stunde und der sammelt Kochjacken.
Ja.
Und der, also nicht für ihn, nicht für ihn, sondern für den guten Zweck. Ja. Und der hat schon 118 Kochjacken. Zuletzt hat er mir Fotos geschickt von Max Stroh, von Steffen Hensler. Nur von dir hat er noch keine.
Hat er mich schon gefragt?
Nee, er fragt mich immer und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich vergesse es immer weiterzuleiten. Jetzt fällt es mir ein. Tim, könnte ich bitte eine Kochjacke von dir bekommen?
Selbstverständlich.
Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Ja. Gehen wir beim nächsten Mal mehr drauf.
Möchte eine Kitchen Impossible Kochjacke haben oder eine Tim Melzer Memorial?
Mach doch zwei.
Können wir auch.
Hatte bisher noch keine. Ja. So. Und dann,
ich möchte aber nicht, dass nur öffentlich erwähnt wird, dass die erste L ist und die nächste 2x L.
Ist das so? Aber man sagt doch immer, ein guter Koch ist dick, oder?
Ich weiß nicht, ob man das sagt.
Doch. Ja. So, pass auf. Letzte Sache für heute.
Schade für Hensler.
Letzte Sache für heute, Tim. Ich möchte dir gern irgendwann einen Gast einladen, der, wie sagt man das, ohne dass es böse ist, ein Otto, ein ganz normaler Mann ist wie du und ich, nämlich ein Gastronom oder eine Köchin oder ein Hotelier oder was auch immer.
Ja.
Also quasi ein Mann und Mensch wie du und ich. Hm. Wie könnte sich jemand hier bewerben, um sich dafür zu qualifizieren, nach Hamburg gekarrt zu werden und mit dem Fernseher-Starkoch Tim Melzer und mir hier drin zu sitzen und eine Folge Fiete Gastro aufzuzeichnen?
Oh, da habe ich viele Ideen.
Es gab ein paar, ich habe im Social Media gefragt, ich lese sie dir mal vor. Klassische Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben. Mhm. Foto seiner drei besten Gerichte an euch. Wir bewerten. Gut. Offizieller Faustkampfwettbewerb. Kitchen Impossible mäßig mit der eigenen Familie. Per Abstimmung erst Vorschläge bringen und dann abstimmen lassen. Vielleicht mal jemand, der oder die gut kocht, aber der oder der nicht so viel Spaß dabei hat. Das macht gar keinen Sinn. Eine Bewerbung ist überflüssig. Ihr kommt einfach zu mir. Ich kaufe auch einen Kasten Peroni, sagt Nils. Das ist nett. Gericht nachkochen und Tim sucht anhand der Optik das fertige Gericht aus. Dann geht's weiter mit Frage an den Bewerber. Wer nicht wie Tim antwortet, gewinnt. Na, macht auch keinen Sinn. Was haben wir noch? Vielleicht einen bekannten Foodblogger. Das lese ich nicht vor.
Warum nicht?
Das willst du nicht hören?
Doch.
Nee, das ist so ein Mann, wo du sagst, dessen Name ist schon zu viel, dass man ihn nennt. Das waren so die Vorschläge. Kannst du damit was arbeiten?
Generell hätte ich gesagt, jetzt irgendwie, man muss mir einfach nur seine 5 Lieblingsfernsehköche nennen und ich bin auf Platz 1.
Ja, das ist gut.
Wäre auch sehr gut. Ja. Ich finde diese Idee mit den 3 Gerichten ganz gut.
Welche jetzt?
Ja, so 3 Gerichtsfotos von 3 Gerichten.
Das ist wichtig, weil wir werden das jetzt hier festlegen.
Ja, das finde ich ganz gut. Fragenkatalog ist ein bisschen doof. Also wirklich so 5 Fragen, die ihn interessieren würden, die wir dann nicht beantworten, die ich nur vorlese und dann so Cliffhanger-mäßig wie früher in der Lindenstraße. Ich lese sie am Ende vor und ich sage, ich werde sie dann beantworten. Mhm. Und vielleicht gibt es da auch das eine oder andere zu entdecken. Speisekarte?
Das finde ich gut.
Eine Speisekarte schreiben?
Das
so eine Speisekarte des Lebens.
Dass man mit Gerichten oder?
Ja, aber jetzt ohne Preise oder so. Aber
wie viele Gänge oder mehrere?
Naja,
mehrere
ich sag mal so, 5 Vorspeisen, 5 Hauptgänge, 5 Desserts.
Also auch
Speisekarte
Arbeit.
Des Lebens.
Das machen wir, oder?
Das finde ich ganz geil, weil dann kann ich schon so ein bisschen reinlesen, wie dieser Mensch aufgebaut ist. Und die darf ruhig variantenreich sein. Also Speisekarte. Speisekarte des Lebens. 5 Vorspeisen, dazu gehört, Gurkensalat wäre eine Vorspeise. Mhm. Muss nicht an, auf, zu, Jakobsmuscheln, nicht so einen Blödsinn machen, sondern einfach Dinge, die der Mensch sehr gerne isst oder gegessen hat, mit diesen Gerichten, er vielleicht irgendeine emotionale
Verbindung hat. Was er hier dann erzählt.
Was er unter anderem hier erzählt, nicht über alle 15 Gerichte. Weil das macht es mir immer etwas einfacher, wenn Menschen auch ein bisschen emotionaler über Essen reden können.
Vorspeise, Hauptspeise, Dessert.
Ja, jeweils 5.
Gut. An, nach?
Jeweils 5.
Jeweils 5,
ja. Oder 3.
Sag's nochmal.
3 oder 5?
Das ist 4.
Kann man sich aussuchen.
Nee.
3 Minimum?
Nee.
4.
4.
Dann machen wir 4. 4 Vorspeisen, 4 Hauptgänge, 4 Desserts.
An nachschlag@fiete-gastro.de.
Also ein Snickers ist auch ein Dessert.
Was musst du sagen?
Ja.
Und wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, wenn der oder diejenige auch reden könnte hier, ne? Also wir können nicht.
Nee, das übernehme ich. Entschuldigung, warum sollen wir das Konzept jetzt? Also, das ist
ja
Blödsinn.
Ja, rhetorische Frage. Seit wann
wollen wir das Konzept ändern, oder was? Wie gesagt, wann muss der Gast denn reden können?
Ja, ist ja gut.
Das ist
ja
vollkommen.
Das war mein Fehler.
Das ist ja wirklich.
Letzte Frage und dann war es die letzte Frage.
Wie läuft es eigentlich mit Highcycle, Tim? Hab dich letztens gespottet.
Gespottet bedeutet, da hat dich jemand gesehen.
Ja. Habe ich ja schon oft erwähnt, dass eigentlich diese Veranstaltung mir komplett peinlich ist, aber irgendwie sie wirklich unfassbar Spaß macht. Und ich ja im Urlaub wandern war und Mountainbiking, deshalb da konnte ich, muss ich pausieren, aber es geht jetzt wieder los. Und ich hoffe ja, dass mir das ein bisschen was gebracht hat. Also Highcycle nochmal, das ist so Spinning, also darf man das so sagen? Ja, ich glaube ja.
Klar.
Das ist Fahrradfahren in einem geschlossenen Raum mit ziemlich guter Musik in den meisten Fällen. Dann sitzt da vorne entweder ein Mann oder eine Frau, die einen auch ein bisschen animiert. Was ich jetzt momentan nicht mag, seitdem Corona ist, sind das nur 8 Fahrräder. Mhm. Das heißt, man, so oder so,
beobachtet.
Ich werde beobachtet. Vorher waren es 40 und ich war immer hinten rechts die letzte Ecke.
Ja, scheiße.
Und ich finde, dass ich ganz cool geworden bin. Also man sieht eine Steigerung. Also ich stehe jetzt schon teilweise ganze Songs auch durch. Was ich nicht auf die Reihe kriege, ist diese Körperkoordination. Links, rechts, abtauchen, Arsch hoch, nach hinten, nach vorne, irgendwie so. Da denkst du wirklich, also da wundert es mich jedes Mal, dass sie nicht unterbrechen und Arzt rufen, weil da sehe ich wirklich aus wie so ein Zitteraal, der gerade unter Strom gesetzt wird.
Muss man mit dem
also wirklich nicht, ich weiß nicht, was das ist. Mein Körper koordiniert sich nicht.
Ja, aber also ich bin schon ehrlicherweise erstaunt, dass du das im Stehen hinkriegst. Das ist ja wirklich, wirklich.
Also ich bin schon einer der, also in der Leistungskurve noch einer der hinteren, aber ich merke Steigerung und man darf es nicht vergessen. Der überwiegende Anteil der Menschen, die das machen, sind relativ fitte junge Menschen.
Ja, definitiv. Ich habe es mal versucht.
Und viele davon sind auch noch weiblich. Ja, und die müssen einfach nur plumpe 50 Kilo da aus dem Sattel heben und irgendwie
aufrechnen. Ja, das meinte ich damit.
Und da ist dieser degenerierte alte Sack, der da sitzt, ich muss 110 Kilo aus dem Sattel stemmen und die auch noch halten. Und da bin ich dann so, das Lächerlichste ist immer das Stretching.
Das ist aber wichtig.
Ja, ich weiß, mache ich auch gerne.
Danach aber, ne?
Ja, ja. So, und dann sitzen dann so die jungen Männer und Frauen und machen das Bein auf dem Lenker und bücken sich und fassen sich ihre Zehen an.
Das verstehe ich auch nicht.
Und ich, also unter wirklich Ächzen und Gestöhne kriege ich das Bein auf den Lenker und dann setze ich relativ aufrecht da drauf, weil wenn ich mich dann weiter beugen würde, würden mir die Muskeln reißen.
Kann aber auch sein, dass du einfach verkürzt bist. Das bedeutet dann nicht, dass du einfach, dass du es nicht
das
kannst.
Das finde ich sehr lustig, dass du das sagst gerade. Aus deinem Munde. Dass du mal jemandem sagen kannst, du bist verkürzt.
Verkürzt von den Muskeln.
Penner. Dann sag das auch bitte.
Jetzt musst du so persönlich werden zum Schluss. Tim, das war's mit der Ausgabe von heute. Ich bedanke mich bei meinem Gast und bei deinem Gast, bei dir.
Ja.
Und nachschlag@fiete-gastro.de, die Speisekarte eures Lebens. Und
heute habe ich auch gezeigt, dass ich auch Leuten wirklich, dass ich Menschen ausreden lassen kann.
In der Tat.
Ich bin mir kaum ins Wort gefallen.
Ich habe das sowieso noch nie anders gesehen.
Ganz groß den Hut. Ja. Jetzt hatte ich mir auch nichts zu essen mitgebracht, deshalb haben wir auch wenig geschmatzt.
Stimmt.
Können wir häufiger machen.
Ja, schmatzen.
Obwohl hinten raus, ernsthaft. Also ich bin echt schon voll von mir selber. Ne? Aber eine Stunde wirklich so frei mein Gesabbel zu ertragen.
Ja, ich bin mal gespannt. Es ist ja aber auch ein Testballon, wie die Leute das hier finden. Vielleicht nehmen wir sie auch
nach einer Woche wieder runter. Ich sag viele schöne Dinge.
Ja.
Auch viele echt sinnentleerte Sachen.
Gut, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Weißt du, wen ich mir mal wünsche als Gast?
Mach mal.
Finn Kliemann.
Mhm.
Den wünsche ich mir mal. Den wünsche ich mir mal.
Ja.
Weil ich glaube, der ist auch so ein Kreativer, so ein wirres Köpfchen.
Der macht gerade ganz viel mit der, die auch im Stangelwirt war, während du da warst, mit Caro Dauer. Ganz viel, habe ich.
Für Geld?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Caro Dauer braucht gar kein Geld mehr. Die hat gerade eine Kollektion für Boss designt. Also die ist durch. Die hat ausgesorgt.
Ist das so?
Ja, natürlich.
Nur weil sie Klamotten getragen
hat. Nicht nur da, nix. Sie hat eine komplette Kollektion für die entworfen.
Ja, das verstehe ich ja jetzt. Aber dass sie früher nur Klamotten getragen hat.
Nee, die war ja gar nicht so eine Klamottenzeig-Influencerin, sondern die war schon immer eine sehr fleißige, die immer auch bewiesen hat, dass sie etwas dafür tut. Die ist sehr sympathisch. Mhm. Die hat eine Lernkurve, nicht nur in dem, was sie macht, sondern wie sie es macht. Die spricht nämlich mittlerweile ganz viel auch in Englisch, weil sie gemerkt, die hat über 2 Millionen Follower. Die ist richtig state of the art, was das angeht. Also die darf man noch nicht unterschätzen. Topfrau, wirklich.
Ist das eine, mit der man sich auch mal unterhalten kann über so Influencertum?
Naja, das denke ich schon.
Also ohne blöd zu sein, nein, aber trotzdem, aber die, doch, ein bisschen blöd bin ich ja immer.
Also definitiv, hör dir mal Hotel Matze an, da ist sie. Und der ist überraschend gut, der Podcast mit ihr. Wirklich.
Also, weil?
Weil Matze natürlich oder seine Redaktion die richtigen Fragen stellt und sie sehr reflektiert, aber auch sehr wissenswert und interessant antwortet. Wirklich. Die ist nicht dumm oder sonst
nein,
was.
Nein, das
null.
Hab ich nicht.
Die, nein, nein. Nicht, ja. Ich sage das nur hier als Feststellung. Das ist eine richtige Business Lady.
Mach ich glaube, die gehörte zu den Personen, der ich zugenickt habe.
Gut. Sehr gut.
Wir haben so...
Moin. Grüß dich.
Grüß dich. Du, man kennt sich, moin. Weißt ja. Du, nur weil man so irgendwie was öffentlich macht. So dieses,
jop, ey, aber das hast du doch auch schon mal erzählt, ne?
Was?
Das ist ja unter euch Promis, ist es ja so, normalerweise, wen ihr nicht kennt, grüßt ihr nicht, warum auch?
Doch, ich grüße
nein,
immer.
Sekunde. Du grüßt Tasse, ja niemanden auf der Straße, den ich kennst. Aber sobald doch. Man erkennt Promi und Promi, dann sagt man so, oh, hallo, grüß dich.
Was mir neulich aufgefallen ist, irgendwie so, seitdem das Prominente immer mit Doppelnamen angesprochen werden. Also immer mit dem kompletten Namen. Caro Dauer, Tim Menzler,
ja, du hast,
Steffen
ja, Hensler. Aber es macht ja auch Sinn.
Warum?
Naja, weil Steffen gibt es Hunderte und Hensler gibt es vielleicht auch ein paar.
Ja, aber es tut ja, die Geschichten tun ja selten der Geschichte was recht. Bei.
Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
Du hast auch vorhin bei der Lobdudelei sozusagen, ach, das wär, können wir das nicht mal wieder machen.
Was?
Oh,
hä? Hier, zimmerfrei-mäßig.
Oh ja. Zimmerfrei.
Götz, ah, die waren
und,
gut.
Götz und Christine.
Ja.
Und so ein Zimmerfrei-Moment mit Lobdudelei und dem Ganzen. Und
mit den beiden?
Ja.
Ach, das finde ich gut. Also wenn ihr so, das hört...
Eine der dümmsten Entscheidungen vom WDR-Intendanten gewesen, irgendwie zimmerfrei aufzugeben.
Da muss irgendwas gewesen sein.
Unfassbar.
Sowas gibt man nicht auf.
Also wirklich, das ist eine Perle der Fernsehunterhaltung.
Ja, das stimmt.
Ich habe das neulich jemandem erzählt, da habe ich gesagt, wo war ich denn da? Wurde? Ah, einer meiner Redakteure oder einer meiner Realisatoren bei Kitchen Impossible ist einer... Der Erfinder einer meiner absoluten Lieblingsformate, Durch die Nacht mit.
Ja, toll.
Ich wurde nie angefragt. Nicht ein einziges Mal. Und als er dann sagte, ja, ich habe übrigens auch Durch die Nacht mitgemacht, da habe ich gesagt, okay, und jetzt gehst du auf die Straftreppe, schweigst eine halbe Stunde und denkst über deine Fehler nach, warum ich gerade so reagiere. Ich wurde nie angefragt. Und da habe ich überlegt, machen wir doch einen Podcast Durch die Nacht mit? Mhm. Fide Gastro? Mhm. Wir fahren in einem Auto, so, sowas in die Richtung.
Ja,
das ist als Podcast.
Ist in Planung mit dem OMR-Bus durch Hamburg.
Ja.
Kann funktionieren.
Ja.
Und du hattest auch in einem Podcast, ist noch ein Leserbrief gewesen, darüber gesprochen, dass du gerne mal eine Deutschland-Tour machen würdest. Mit, ne, also,
habe ich erzählt, die Geister, dass ich mit dem Nachtzug gefahren bin?
Nee, ach, guck mal.
Ich bin mit dem Schlafzug gefahren. Shout out
an die Deutsche Bahn.
Nee, an die österreichische.
Ja,
aber die Deutsche Bahn hat ganz lieben
Alexander
Gruß
Thies.
Hat
sie?
Haben, ja, haben Gruß hinterlassen.
Ja, wollte
ich
er.
Ich bin mit dem Nachtzug gefahren.
Gut.
Von Hamburg nach, wo war ich denn da?
Salzburg, glaube ich. Nee,
Innsbruck?
Innsbruck.
Und das war richtig geil. Es war ein bisschen...
holprig.
Nö, ja, veraltet. Also das ist ja ein bisschen das, was ich gesagt habe. Aber es war ganz toll. Es war genau das Abenteuer, was ich mir gewünscht habe. Und umso mehr glaube ich an diese Business-Idee des etwas anspruchsvolleren Nachtzuges mit einem wunderbaren
Tim Melzer Express.
Ja. Also hat sich die Bahn da jedes Mal gemeldet?
Ja, wird jetzt einfach zu viel. Ich habe ja auch noch, machen wir bei der nächsten Folge.
Okay.
Ist alles in Mache. Ich gebe dir noch einen TV-Tipp mit.
Könnte ich Stammgast werden in dem Podcast?
Sehr gut.
Weißt du,
wenn du das nächste Mal,
mit
deinem Astralkörper eine Viertelstunde Freizeit auf deinem Sofa hast, geh auf Google, gib einen Durch die Nacht mit Michelle Friedmann und Schlingensief und gönn dir.
Was ist das eigentlich gerade, dass ihr alle Schlingensief so feiert?
Ich gehe auf Friedemann.
Der war schon anstrengend. Ernsthaft, der mag ja Kunst gemacht haben, aber der war auch zu den
Hochzeiten
ganz schön anstrengend.
Nichtsdestotrotz, du musstest allein wegen Michelle Friedmann.
War das vor oder nach?
Vor was?
Skandal.
Vor.
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 Okay, gut.
Vor. Super, 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 super Folge.
Ja, zwei, ich glaube, sehr intelligente Köpfe, die da aufeinander gekrasselt sind.
Also er ist ja, der ist ja noch selbstverliebter als du.
Wer?
Friedmann.
Bist du
irre? Da wurde noch geraucht im Restaurant. Der ist in seinem angeblichen Stammitaliener, ist der mit Zigarette, sieht man, in die Küche und hat so dem Kellner gesagt, so, du machst jetzt mal das, wir sitzen da hinten, du machst jetzt mal das.
Hat er?
Ja, und dann geht er zurück. Und dann hat er zu Schlingensief gesagt, nee, das isst du nicht. Du isst mal das, ich hab dir jetzt mal einen Kalbsschnitzel kommen lassen, eine Spaghetti Arrabbiata und noch was. Und das isst du mal.
Eine der seltsamsten, ich sag mal, Promi-Ehen oder Promi-Beziehungen, die ich je gesehen habe.
Bärbel Schäfer und
Bärbel Schäfer.
Man versteht es nicht.
Das habe ich nicht begriffen.
Ja.
Weil Bärbel war so ein...
Aber sie ist ein bisschen intellektueller dadurch geworden, in der Wahrnehmung. Sie hat dann ja andere Formate moderiert, ja, seitdem. Immer noch.
Nur in euren Augen.
Ich fand die
schon immer clever.
Ja. Ach so. Gut, ja.
Ja? Ja, aber Christine und Götz, können wir die
nicht mal? Ja, das wäre geil.
Das wäre wirklich
geil. Ja, das wäre wirklich geil.
Vielleicht kriegen wir die zusammen. Wir fahren auch hin.
Ins WDR-Land. Ja. Gut. Also.
Können wir nicht auch so. Ja, doch, das ist auch schön.
Was?
Marianne und Michael, da habe ich auch Bock drauf.
Okay, alles klar. Tim, schreib einen Wunschzettel. Wir machen jetzt Schluss. Ihr dürft gerne eure Speisekarte des Lebens herschicken.
Ich hätte auch gerne Mickey und Minnie Maus.
Nachschlag@vita-gastro.de.
Haben die eigentlich jemals rumgefummelt?
Das weiß ich nicht. Bilder in meinem Kopf. Auf Wiedersehen. Ja. Wir können jetzt ausschalten. Ja. Tschüss. Tim sagt Tschüss zu deinen Hörern.
Tschüss. Schack, Digga, Props, Digga. Ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.